Hallo Leute, bevor es jetzt richtig losgeht mit Streterbender Streberch, der 87. Folge, möchte ich euch auf eine kleine Dokumentation hinweisen, bei der nicht nur Hennes, Thorsten und ich mitgewirkt haben, sondern auch Karl Dall, übrigens sein letztes Interview, Elmar Wepper, Bülent Ceylan, Jasmin Schwiers, Jan van Weide, Uwe Boll, Peter Thorwart, Rick Kevanian, Badesalz und viele, viele mehr. Also eine richtige illustre Truppe. Worum geht es? Demnächst auf VHS. Man könnte es vielleicht schon erraten. Es geht um Videokassetten und Videokassettenkultur. Es geht um Videotheken und alles, was da drumherum zu erzählen gibt. Man blickt also zurück mit einem lachenden, mit einem weinenden, mit einem schockierten und mit einem erstaunten Auge, wenn man jetzt mehr als zwei Augen hätte. André Rösler hat bei diesem Projekt nicht nur die Kamera gemacht und Regie geführt und den Schnitt und die Produktion und eigentlich alles. Man könnte also sagen, demnächst auf VHS ist, wie der Franzose sagt, a labor of love. Und das sind wir nur allzu gerne bereit, mit diesem kleinen Shoutout zu unterstützen. Und um den Ganzen noch einen oben drauf zu setzen, gibt's jetzt ganz exklusiv für uns, ganz exklusiv für Streterbender Streberch, einen Trailer von demnächst auf VHS. Viel Spaß!
Es war für mich kaum glaublich, dass es möglich ist, einen Kinofilm auf einer Kassette mit nach Hause zu tragen, um ihn zu Hause zu sehen.
Also es war einfach dieses unglaubliche Gefühl, dass jetzt so meine Leidenschaft, dass die jetzt wirklich so zum Greifen nah ist.
Ende der 80er Jahre schossen die Videotheken wie Pilze aus dem Boden.
Wir alle hören auf das Geräusch, oder? Das leicht schmatzende Ansauggeräusch einer Plastikhülle, in der eine Leihvideokassette ist. Nicht zurückspulen, eine Mark.
Ich habe mich in Videotheken erstmal gar nicht reingetraut. Ja, weil das hatte sowas Anrüchiges.
In der Pornoabteilung beschallt ja immer die latente Angst, dass plötzlich irgendein Nachbar zur Tür reinkommt oder plötzlich neben einem steht.
Das war jetzt nicht so, dass man sich trifft und sagt, Mensch Peter, großartig, hast du den schon gesehen? Ah, fantastisch.
Man war ja glücklich, schon überhaupt irgendwas, was auch nur annähernd wie ein Spielfilm war, sich auszuleihen und dann nach Hause mitzunehmen.
Diese langen Titel, die waren immer eigenartig.
Django schießt mir den Sack und stirbt tanzend.
Es gibt kaum was Schöneres, als schlechte Filme mit guten Freunden zu gucken.
Sonic Man. Was ein Superman nicht kann, das schafft Super Sonic Man.
Alles, was lief, wurde immer kopiert.
Die Rache des Ninja, die tausend Augen der Ninja, die neuen Leben der Ninja, Ninja Terminator, Bionic Ninja, Full Metal Ninja, Frauenlager der Ninja.
Ojo, Geier! Der Lappen bleibt offen.
Lass mich dein Gesicht anbeißen.
Man sagte, egal wie die Filme sind, Karl Dall muss gucken.
Ich kann doch nicht mal sagen, ich war jung und brauchte Geld. Ich war damals schon alt und hatte Geld genug, hab die Filme aber trotzdem gedreht.
Das war ja der heiße Scheiß in Deutschland damals.
Und die Filme sahen auch nach 50 Mal gucken so aus, als hätte man sich 50 Mal geguckt. Als würde man den mit Schmirgelpapier zurückspulen.
Diese Filmkassette wird dann nach Eintippung in die EDV-Anlage dem Kunden nackt übergeben.
Videothek habe ich sehr gemocht.
Demnächst auf VHS.
Dieses Mal bei Streterbender Streberg.
Wer fängt an? Eigentlich muss ja der auf dem Thron sitzt, muss anfangen.
Nee. Der auf dem Thron sitzt, fängt an.
Also? Wieso sitzt du auf dem
Come
Thron?
Together.
Jesus?
Ich sitze auf dem Thron, weil kein anderer Stuhl da war. Und
das hast du ja perfide eingefädelt. Ja? Meine
ich
Güte.
Gestern Abend war ich hier, hab die restlichen Stühle angezündet, damit ich hier auf dem Thron sitzen kann.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Da sind wir wieder.
Oh!
Liebe Freundinnen und Freunde und alle dazwischen. Wir sind endlich wieder zusammen. Coming together hier. Mhm. Und nichts mehr mit Gary, ich kann ihn nicht hören. Gary, du bist eingefroren. Ach nee, Gary bewegt sich einfach nicht. Das ganze Ding ist passé.
Gary, hast du die Kamera eingeschaltet?
Ja, Kamera ist eingeschaltet.
Ja, nee, eingeschaltet. Das war jetzt eine rhetorische Frage. Gute, nee. Rest deines Lebens, Gary.
Ja.
Habe ich vermisst. Habe ich echt vermisst.
Aber weißt du was, Hennes, irgendwann, der Tag wird kommen.
Was denn?
Da passiert dir auch mal so ein Fauxpas. So, und dann freue ich mich. Das wird ein großer Spaß.
Ja.
Folge Nummer 87?
87 sind wir.
Dann geht das nicht einfach so, er hat recht. Dann passiert dir auch mal ein Fauxpas.
Genau.
Fauxpas. So. Ja.
Darf ich mal Ihren Fauxpass sehen?
Ja, kommen Sie nicht rein. Sehen. Genau. Sie kommen ohne Fauxpass nicht in den Baumarkt.
Ja. Wir freuen uns, Peter, dass wir zusammen sind hier im Majestic in Waltrop.
Endlich.
Ja, endlich.
Endlich. Genau. Zwischen einer Inzidenz von 0,6 und der Delta-Variante erlauben wir uns, die Delta-Variante, es wird auch von Zack Snyder kommen, erlauben wir uns, uns mal wieder persönlich einzufinden. Wir sind geimpft.
Ja.
Alle durchgeimpft.
Wir sind alle durchgeimpft und freuen uns sehr, hier geimpft zu sitzen.
Das heißt, verkorkt von Kollmeier und Söhne.
Ja, Pahlmeier und Söhne. Es waren Pahlmeier und Söhne. Kenne deinen Loriot.
Pahlhuber und Söhne.
Pahlhuber und Söhne. Ja. Und ich reiß dir doch die Fresse auf. Kenne deinen Loriot. Blöder Wichser.
Kenne deinen Loriot. Wir haben das große, große Vergnügen gehabt, wo wir gerade vom Zusammensein sprechen. Wir haben ja Sommer. Wir machen heute übrigens... reden ausschließlich über die Europameisterschaft.
Habe ich mir ein Sonderpodcast.
Keine Freunde kenne, die sich so gut auskennen mit Fußball.
Wie ich nicht.
Wie, interessiert euch das? Nehmt ihr das wahr? Oder wie?
Ja, ich habe das natürlich mit Ungarn verfolgt und habe mir das ganze Nazi-Kropzeug da angeguckt, das den Arm hochgerissen hat in der ungarischen Kurve. Da war ich schwer begeistert von.
Echt. Ach so, das habe ich gar nicht gesehen. Nee, ich habe bisher auch noch kein Spiel gesehen, weil ich denke immer so, die Zeit, die man so investiert, die kriegst du ja auch nicht wieder zurück. Und wenn du jetzt so ein Spiel siehst, wo nur ein Tor fällt...
Das kommt drauf an. Also Zeit, die du zum Beispiel, Überstunden zum Beispiel, kriegst du ja wieder zurück.
Ja, aber so, beim Fußball ja. Beim Fußball musst du schon mögen.
Ja, das Fußball ist ja... Normalerweise, ich werde ja immer bei solchen Events, werde ich ja dann immer zum Fußballfan. Aber irgendwie ist das so an mir vorbeigegangen bis jetzt. Ich meine, es hat ja gerade erst angefangen, glaube ich. Aber an mir ist auch die E3 vorbeigegangen, aber darüber reden wir dann.
Darüber reden wir auch. Aber wir sind zusammengekommen auf jeden Fall mit Freunden. Wir haben uns nämlich einen Film angucken dürfen. Wir haben eine kleine Privatvorstellung gehabt. Und danke nochmal an André von Warner Brothers. Schönen Gruß nach Hamburg.
Ja.
Mit Freunden, wir blenden das mal so ein, unser kleines Klassenfoto. André. Einige haben das vielleicht schon gesehen auf unseren Social-Netzwerk-Kanälen. Wo waren wir? Bei Instagram und bei Twitter haben wir es, glaube ich, auch
Twitter
schon gezeigt.
Genau. Facebook.
Wir haben mit Freunden und Kollegen, die auch teilweise auch schon zu Gast waren bei uns, uns einen kleinen, lustigen Sommerfilm angeguckt. Jetzt mal davon abgesehen, wie wir den Film fanden, darüber reden wir gleich. Aber wie schön war das eigentlich mit Freunden?
Ja, das war
ich hätte heulen können. Das war so schön.
Das wäre zu viel gewesen. Ja. Das war wirklich sehr schön. Es waren draußen, was hatten wir, gepflegte 34 Grad.
Boah, das war richtig, unglaublich. Richtig. In meinem Auto war es dann hinterher auch wirklich. Also ich hatte noch Wasser gehabt und wollte mir das so ins Gesicht schütten, ne, irgendwie, und habe mir fast die Fresse verbrannt, weil das Wasser so aufgeheizt war.
Mhm. Ich hatte eine Packung Scheiblettenkäse gekauft. Was soll ich sagen? Ich steige ins Auto Fondue überall. Ja. Ich hätte so Brot reinstippen können. Ja, weißt du,
vor allen Dingen, das Schlimme war... Es war auf meiner Wetter-App Splodder. Stand für 14 Uhr 100% Regen. Und es kam nichts. Ehrlich.
Ja. Das sind die Wetter-Apps, die bei mir immer nur funktionieren, wenn ich irgendwo live auftreten soll, wie in Dormagen vor einigen Tagen. Ein Dormagen klingt wie ein Krankheitsbild, ist aber tatsächlich ein Ort.
Ja. Dormagen ist das Gegenteil von Schönleber. Gruß an Dachmar.
Gibt es das auch?
Gibt's ja, Dachmar Schönleber.
Dachmar Schönleber, ja. Und das ist total dämlich.
Also
und Dormagen, wunderbar, freue ich mich sehr drauf, hole ich Sonntag nach, also jetzt nicht den Sonntag, weil wenn ihr das guckt, ist schon wieder vorbei. Wenn es nicht geregnet hat, man kann da wenig zu sagen. Leider musste ich einen Open Air absagen, weil es zu open gewesen wäre.
Und zu wenig Air.
Und zu wenig Air, zu viel Water. Es wäre ein Open Water geworden. Also
aber wir sind bei großer Hitze.
Der treibt im Wasser, wird nicht eingesammelt von den, und dann werden die von Haien gefressen.
Wir sind bei großer Hitze in ein sehr schön klimatisiertes Kino gegangen in Gelsenkirchen mit Freunden und Kollegen und haben erstmal da gestanden und haben gesagt, machen wir das jetzt gerade wirklich?
Wir
das war so ein bisschen
eine
Klassenfahrt im
Nachhinein. Ja, das war wirklich schön.
Das war wie sonntags morgens um 11 ganz für 5 Mark
im Atlantis.
Batman
hielt die
Welt in
Atem. Es war genauso, weil es war natürlich auch ein Film, der ein morgens 5 Mark 11 Uhr morgens Film ist.
Kleine Biester Teil 2.
Kleine Biester.
Mit Biester.
Ich finde, wenn einer kleine Biester heißen sollte, dann Gremlins. Das wäre ein guter Titel gewesen für den Film.
Ja.
Wie hieß der kleine Biester im Original?
Little Darlings.
Echt?
Mit Chrissy McNichol und Tatum O'Neill und Matt Dillon und Armand Assante.
Assante, den ich immer toll fand.
Und Cynthia Dixon, die dann hinterher in Sex in the City.
Cynthia. Warst du eher Kirstie McNichol oder was?
Chrissy McNichol, volle Lotte.
Oder?
Nee, Chrissy McNichol.
Ja, auf jeden Fall. Ne?
Ich habe noch so ein Bild gemacht, ich war ein totaler Fan. Echt. Chrissy McNichol, du auch?
Was?
Wir haben Godzilla vs. King Kong gesehen.
Kommen wir von heißt es eigentlich Godzilla gegen King Kong oder versus. Godzilla versus?
Versus. Es war Godzilla versus Kong.
Genau.
So, weil, und dann kannst du dich Kong versus Godzilla.
Weil seinen Vornamen kennt man ja.
Sie sagen nicht King Kong, er ist die ganze Zeit nur Kong.
Kong, ja stimmt.
Und aber war ein guter Übergang jetzt von kleine Biester auf große Biester.
Spoiler alert.
Ich habe, also der Film,
schwierig.
Das ist schwierig. Ja. Also generell muss klar sein, Godzilla gehört eigentlich zum absoluten Tagesgeschäft der Welt. Das ist absolutes, das ist normales Alltagsgeschehen, dass Godzilla aus dem Meer rauskommt und alle wissen, ach nee. Und dann gibt es da alarmierende, also Godzilla kommt aus dem Meer, lange, long time no see. Dann aber hier Ex und Hop, der kommt raus und zerstört irgendeine von inflationär über den Planeten verteilten, konkurrierenden, ich hätte beinahe gesagt Testlabors. Also es gibt ja Monarch und dann gibt es noch Exxon, Fluxon.
War das jetzt ein Wortspiel mit Ex und Hop?
Ja.
Okay.
Komm. Und also, und jedenfalls Kong.
Ja. Wir grooven uns so langsam rein. Ja. Ihr merkt das, wir sind nicht gewohnt.
Kong lebt in einer Simulation. Der lebt zwar auf Skull Island einerseits. Andererseits lebt er wie Jim Carrey unter einer Kuppel, unter einer Simulation. Simulation. Und da und Kong scheint damit unzufrieden zu sein. Kong hat das mittlerweile gecheckt.
Nicht gut. Er findet das nicht gut.
Ja, und schmeißt deswegen immer Baumstämme oben in die digitalen LED-Dinger, die ihn
abschirmen. Ich habe übrigens gedacht, er putzt sich damit die Zähne. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass er den Baum so leer zupft und dann sich die Zähne putzt.
Aber ich habe kurz gedacht, er macht sich damit das Poloch sauber. Und dann gedacht, komm, ist Warner Brothers, das machen sie bestimmt erst in der zweiten Hälfte. Egal. Und dann, das ist das. Und dann wird uns klar, Kong steht so ein bisschen unter Beobachtung. Der kriegt so ein bisschen Inselfeeling, aber das passt alles nicht so. Ja, dann kommt Godzilla.
Und zwar recht schnell.
Ja, und dann sagen sie, pass auf, Kong kann hier nicht bleiben. Hier, selbst in dieser Simulation, kann Kong nicht bleiben, denn Godzilla wird ihm bestimmt den Garaus machen wollen, denn Godzilla scheint momentan ein bisschen aggro zu sein. Also schaffen wir Kong auf einem Flugzeugträger weg. Also wird er auf einen Flugzeugträger gebunden und wo wollen Sie mit dem hin?
Ja. Vor allem, wie er da draufgekommen ist, das erklären wir mal nicht.
Das wird auch gar nicht gezeigt.
Also ich glaube, also es wäre logistisch wäre es besser gewesen, ihn erst auf dem Flugzeugträger zu betäuben. Wie das gehen soll, weiß kein Mensch. Jedenfalls ist mit ein paar Paletten ist da nicht viel zu machen. Also er ist jetzt auf dem Flugzeugträger. Und der hat ein kleines Mädchen, das, wie üblich, wie das in Godzilla-Filmen war, auch früher waren das asiatische Kinderzwillinge, die konnten die Spinne Mothra einsingen und dann war die friedlich, das hat aber hiermit nichts zu tun. Und da, das Mädchen kann mit Kong kommunizieren. Mehr muss man dazu nicht wissen, später auch nicht. Und dann fahren die mit dem Schiff. Und dann aber Godzilla. Und da gibt es die erste Konfrontation, gesehen im ersten Trailer.
Ja.
Kong wacht langsam auf diesem Flugzeugträger. Godzilla durchquert den Atlantik, Pazifik oder was immer es auch sei. Erste Konfrontation. Richtig finster, richtig gut gemacht.
Gut gemacht.
Kein Millimeter ist natürlich irgendwie echt so. Alles ist animiert, aber sieht gut aus.
Das muss man echt sagen.
Originelle Ideen auch von Schiff zu Schiff springen. Es geht über Tische und Bänke.
Sprichwörtlich, ja.
Das war so ein bisschen wie bei James Bond, wie bei Live and Let Die, wo Roger Moore über die Krokodile gesprungen
ist.
Das war schon. Und dann gibt's
nur alt in groß.
Richtig aufs Maul. Dann gibt es da einen Break. Es gibt eine konkurrierende Firma, die aus irgendeinem Grunde, ich habe es nicht hundertprozentig verstanden, warum?
Ich auch nicht.
Warum genau die jetzt sagen, nee, komm, so geht das nicht. Gleichzeitig gibt es einen Podcaster und dieser Podcaster sagt, hör mal, alles, was hier abläuft bei dieser Firma, Apex heißt die Firma, genau, Apex. Und da ist das Wort Ape schon drin, da sollten viele von uns drüber nachdenken. Apex, der arbeitet bei Apex, diesem Multikonzern, düsterster Natur, unterirdisch, 40. Etage. Und er weiß, irgendwann drehen die da mit Kong und manipulieren die und Kikeriki. Und deswegen kommt Millie Bobby Brown aus den Filmen davor wieder mit ihrem besten Buddy, der aussieht, als wäre 12, aber der kann trotzdem so einen Transporter fahren.
Den kennen wir aus Hunt for the Wilder People.
Ja,
genau. Also und Deadpool.
Und Deadpool, ja.
Deadpool 2.
Okay.
Habt ihr irgendwann mal auch aufgehört, euch Fragen zu stellen?
Nein.
Wo kommt
ich habe aufgehört, im ersten Drittel Fragen zu stellen. Und dann hatte ich eine elementar große Frage. Die große Frage hatte ich, als man feststellte, dass im Prinzip ansatzlos sie in der Antarktis ankommen. Kong wird also mit mehreren Hubschraubern in so einem Netz in die Antarktis geflogen. Und dann heißt es, pass auf, es ist ja Folgendes. Viele wissen das nicht, deswegen sei das jetzt hier mal erwähnt. Kong kommt ja aus dem Erdinneren, also das klar ist. Das heißt, im Erdkern, wenn man reingeht, landläufig, wenn man jetzt googelt, stellt man fest, das ist ein ganz heißer Erdkern, in diesem Falle nicht. Da ist quasi so eine Art, ja, der Erdkern ist quasi wie Hollow Earth.
Ja.
Nach Jürgen Hollow, das ist quasi, das ist wie die Reise zum Mittelpunkt der Erde.
Yeah. Ja,
so.
Genau.
Das heißt, du bist da, das ist quasi anders. Dann sagen die halt, Kong kommt daher. Eigentlich kommt Kong daher. Wie sie darauf kommen, weiß ich nicht. Wie
ja, alle, von Titanen, da, alle Titanen.
Alle kommen. Titanen kämen daher, ganz klar. Wie jetzt Kong aus dem Mittelpunkt der Erde, sie bohren ja jetzt gerade erst ein Loch, um da hinzukommen, wie Kong da jemals auf Skull Island gekommen ist, wird jetzt nicht hundertprozentig erklärt. Wie man da hinkommt, auch nicht, ohne sich zu Tode zu stürzen, weil Kong springt dann irgendwann einfach rein, sie knallen mit so einem Superraumschiff hinterher und landen im Mittelpunkt der Erde.
Ja.
Warum, habe ich vergessen. Und das ist erst eine Woche her. Und da stellt man fest, da lebt allerlei Viehzeug, aber wirklich alles, da gefiederte Meerschweinchen, ja, Riesengeier.
Die Fledermausgeier.
Die Fledermausgeier, Krebse, es gibt Scampi, angriffslustige Scampi. Der ganze Planet ist computeranimiert, bis der Arzt kommt. Charmant ist natürlich, dass die Decke ist auch wieder ein Dschungel. Ist ja Mittelpunkt der Erde, ist ja rund und oben ist genauso. Ja. Baum, Pflanzen, Parkplatz, alles. Und da lebt Kong. Und wie wir herausfinden, ist Kong irgendwie auch König. Also ist King Kong. Oh, da war er König.
Das wird immer
absurder. Der hat nämlich da so eine eigene Halle, also keine Vegetation, keine Bananen, nichts, wo man jetzt irgendwie sagen würde, wovon lebt er. Und da ist sein Thron. Wirklich, King Kong. Es wird nicht ausgesprochen, aber King Kong. Da hat er einen Thron und da hat er auch eine Axt.
Ja.
Er hat eine Axt. Und die Axt, die Klinge der Axt ist offensichtlich eine Schuppe von Godzilla. Kein Schuppen von Godzilla, nee. Das wäre ja.
Nee.
Ne? Dann höchstens zur Vermietung. Und diese Schuppe, die leuchtet mithin. Und dann wird Godzilla, wird gewahr, Kong ist im Erdinneren. Das ist nicht gut. Also guckt Godzilla oben in das Loch rein und macht krötzt. Und Kong von unten fühlt sich provoziert. Ich glaube, wir reden von 10.000 Kilometern.
Ja, aber du hast vergessen zu erwähnen, dass Godzilla mal eben das Loch reingebohrt hat mit seinem...
Von der anderen Seite. Ja, Godzilla, ja, ja, Godzilla hat das Loch reingebohrt. Und zwar
genau da.
Ja, ja, richtig.
Der hat da reingefrackt.
Das habe ich vergessen.
Ja.
So, wie konntest du? Wenn ich das weglasse, ergibt die Geschichte keinen Sinn. Das
macht keinen Sinn, was du
also.
Ihr merkt,
also Godzilla von oben schreit, King Kong daraufhin Sonnenkrawatte, nimmt seine Axt, steigt irgendwie hoch, was nicht gehen sollte, weil es war normalerweise rauf, der einfach halber rauf, alle mit dem Raumschiff hinterher, kommen oben an, da schon größte Keilerei aller Zeiten. Man wämst sich durch eine komplette, was war es, Hongkong?
Hongkong, ja.
Hongkong,
was, ja.
Man wämst sich durch Hongkong, bis der Arzt kommt, hochgradig sehenswert, wie sich da auf die Fresse gehauen wird von King Kong und Godzilla. Virtuos, toll gemacht, der Kern des Films. Man muss wissen, dass der...
Es war nicht der Erdkern, Entschuldigung.
Es war nicht der Erdkern. Es war, und man muss sagen, es ist diese Kämpfe, das haben sie klug gemacht. Es ist viel Erzählung, viel Storytelling. Ich habe das Gefühl gehabt, die haben, Warner Bros. Hat sich gesagt, pass auf, wir sparen uns erstmal Geld für die ersten 40 Minuten und machen mal viel Aufbau hier, Millie Bobby Brown, so wenig Monster. Damit wir es auch rein finanziell, damit wir das Geld in die Hand nehmen können, es im Mittelteil ordentlich krachen zu lassen. Das tun sie. Hm. Ich sehe tatsächlich mal tagsüber einen Gorilla und ich sehe tagsüber eine Echse. Die hauen sich richtig aufs Fressbrett. Das ist richtig schön, wie King Kong sich zum Beispiel beiläufig ein Gebäude von der Schulter klopft in der Schlägerei. Es geht unfassbar über Tische und Bänke. Sie fliegen parallel mit diesem Hollow-Raumschiff.
Also,
und dann, also sie kloppen sich, das muss klar sein. Der Schurke von Apex, das ist der Oberchef, das ist so einer, wo du sagst, sie hatten kein Geld für Al Pacino, weil sonst wäre es Al Pacino gewesen.
Ja.
Sie haben jemanden genommen, der so sich derartig wie Al Pacino kleidet und aussieht wie Al Pacino, also Al Pacino im Auftrag des Teufels, dass du immer sofort denkst, das muss der Schurke sein.
Kommst
du rein?
Ich habe wirklich die ganze Zeit gewartet, dass er sagt, huah!
Ja, So, wow.
Ja.
Ne?
Ja, genau, genau. Sagt, also, das
nenn mich Dad.
Ja.
Und dann, weißt du, Hintergrund, Bums und Relief, das war das Beste.
Ja. Also, ich bin, ja.
Das bumsende Relief.
Warum ist das so teuer? Ja, das bumst. Wenn Sie Kerzen anmachen, bumst das.
Wir reden gerade von dem Film.
Aufrat des Teufels ist auch kein Keanu Reeves. Die tausend Gesichter des Keanu Reeves. Und da, ich liebe Keanu Reeves.
Das bumsende Relief.
Das warum ist das Relief so teuer? Es bumst. Das bumst. Wenn Sie, müssen Sie mal gucken. Je nach
Schauen Sie mal genau hin. Gucken Sie mal, was da passiert. Also, was wir sagen.
Also, warte, wir sind noch nicht fertig.
Willst du den ganzen Film
dann,
jetzt erzählen?
Ja, ja.
Okay.
Dann, bis hierhin ist klar. Dann, Mechagodzilla. Also, die haben es geschafft, zum einen diese Tiere von Skull Island zu züchten. Hier, langer Schwanz, ja. Flügel, diese Skullcrawler.
Genau.
Die haben sie da.
Ja.
Die haben sie da offensichtlich nur, um auszutesten. Die sind quasi...
Trainingspartner.
Was, ja, das ist so quasi, was Gemüse ist für den Nicer Dicer. Das heißt, wenn du eine Maschine hast, die alles vernichten kann, probierst du es ja auch ab und zu an einer Karotte, also züchten die. Warum auch einen Elefanten nehmen? Der gibt keinen Sinn. Züchten die unter Lebensgefahr und dann stellen wir fest, Mechagodzilla. Mechagodzilla ist der große Titankiller, also quasi das Schweizer Taschenmesser dieses Schurken. Und dann kommt Mechagodzilla hinzu. King Kong, Godzilla stellen fest, man muss übrigens sagen, dass es in dem Kampf, das ist zwar jetzt egal, würde Godzilla gewinnen, das sehen wir auch. Der hat King Kong die Schulter ausgekugelt. Ergreifende Szene.
Die er sich aber auch wieder selber einrenkt. Wie? Das verraten
wir nicht. Nee.
Das müsst ihr schon selber.
Ja gut, wie er sich die Schulter wieder einrenkt, ist auch sehenswert. Das ist da, möchte ich nicht. So. Kein Eigentum haben in dem Gebäude, wo er sich dann einrenkt. Und dann, auf jeden Fall nicht. Wenn man das Esszimmer ist weg. Ja, King Kong.
Schon. Überhaupt, Hongkong ist...
Also generell Hongkong. Und dann kommt Mechagodzilla. Mechagodzilla ist so ein bisschen, finde ich, überanimiert. Da dreht sich viel, da blinkt eine Menge. Da
dreht sich alles.
Ja. Ja. Und dann geht es richtig auf die Maske.
Ich hatte da auch so ein bisschen Transformers-Assoziationen.
Ich auch. Ja, ich auch. Und vor allen Dingen, ich fand den Mechagodzilla aus den alten Godzilla-Filmen, den fand ich irgendwie besser. Also so besser. Rein vom Aussehen
her. Vom Aussehen war er besser. Leider sind da zweimal am Tag sind da drin Japaner erstickt, ja. Aber in dem Kostüm. Genau.
Wobei da auch natürlich die Frage beantwortet wurde, ich glaube, das war bei der letzten, von dem Teil davor, da war doch dann die Endcredit-Szene, haben sie da nicht den Kopf gefunden oder so irgendwie? Da hätten sie den Kopf von Ghidorah gefunden. Von King Ghidorah und das hat dann das... Weil da wird dann praktisch so ein kleiner Arbeitsraum draus gemacht.
Genau, da wird quasi Workspace draus gemacht. Das ist eine Art Homeoffice, um Mechagodzilla zu steuern. Mechagodzilla wird im Wesentlichen gesteuert, genauso wie man es gemacht hat bei Pacific Rim.
Ja.
Nämlich mit so Schnücks, Hirn und dann Augen auf 7:30 und dann kann man den steuern durch die Augen von Mechagodzilla. Und man sieht es aber im ausgehöhlten Schädel von King Ghidorah. Der hat ja mehrere Köpfe übergehabt und einen haben die genommen.
Sieht sehr
schön
gut
eingerichtet,
aus.
Bisschen Teppichfliesen und da sitzt er drin.
Sehr toll, stimmungsvoll beleuchtet.
Und dann gibt's aufs Maul.
Ja,
und dann
schön beleuchtet überhaupt, dieses ganze Blau, das fiel doch sehr drauf.
Das war schön,
sehr
wo man schön. Sofort sagt, in dem sehr, Schädel sehr möchte ich wohnen.
Da
und da,
Entschuldigung.
Nee, macht nichts, es ist nicht weiter. Und dann hauen die sich aufs Maul und gemeinsam besiegen Affe und Echse Maschinentier. Ja, und dann zerstreut sich das im Allgemeinen. Also man blickt sich kurz über die Schulter, stellt fest, Hongkong existiert nicht mehr und dann geht Godzilla wieder ins Wasser.
Ja.
Und Kong geht zurück in die Scheibenwelt. Also
wir sind jetzt bei Terry Pratchett.
Nicht bei Scheiben, hier. Hollow World. Kong sagt dann, komm, ich gehe nach Hause. Ich weiß nicht, wie ich nach Skull Island gekommen bin oder zu. Und dann geht er wohl wieder runter und da lebt er dann. Und da ist er dann König Kong. Da ist er der Chef von dem ganzen Bums im Erdkern. Und,
obwohl da ist auch nicht so viel los, muss man sagen. Aber
es kommt drauf an, wer du bist.
Ja,
ich glaube, für eine normale Touristenfamilie aus dem Harz ist es zu viel. Gerade was diese ganzen Tiere da angeht, denke ich mir, dass das ganz schnell kippt.
Da kannst du recht haben.
Selbst bei Vollpension glaube ich, dass speziell diese Riesenkrabben...
Ist es denn jetzt der Film, auf den wir jetzt seit Jahren, seit wir den ersten Godzilla gesehen haben, Godzilla, Skull Island, Kong und vor zwei Jahren King of the Monster, Godzilla King of the Monsters, kulminiert das jetzt alles in diesem
unbedingt.
Höhepunkt?
Ja, unbedingt. Es ist der Film, auf den ich gewartet habe und vier andere Filme, auf die ich gewartet habe, zusätzlich. Weil das war auch Reise zum Mittelpunkt der Erde drin.
Ganz genau.
Auf jeden Fall. War nur Transformer-Style drin.
Ja, und Abilities auch ein bisschen.
Abilities nur ganz wenig.
Ja.
Und es war, was sie ist, der Kern sind epische Kämpfe zwischen Kong und Godzilla.
Ja.
Und das haben sie sehr, sehr, sehr gut umgesetzt und fertig. Der das Film ist das, ich moniere da immer lange rum, es wird immer dunkel, sie machen es im Dunkeln, Blitze, Donner, schön alles, die von, erster Teil von Gareth Dingenskirchen, Gareth Edwards, da wurde Godzilla ja aus Prinzip nicht gezeigt, was ich auch kurz charmant fand, etwa 10 Minuten in dem Film, weil ich mir dachte, das ist mal am Anfang ein schöner Twist. Und in der Mitte dachte ich, ich fahre jetzt hin.
Ja.
Ich fahre jetzt hin und gebe ihm eine Ohrfeige, weil er nur im Fernsehen gezeigt wurde und so. Weißt du, oder im Hintergrund,
also wie so ein
Zuckerfilm. Zuckerfilm. Und hier kriegt man das Vollprogramm. Das ist, wird eingelöst. Der ganze Film ist im Wesentlichen aufgebaut wie ein Porno. Die Handlung ergibt nicht direkt viel Sinn, aber wenn es erstmal losgeht.
Genau.
Und ich mochte den gern. Ich bin rausgegangen und dachte mir, ja, bitte, ich werde jetzt nach Hause gehen, mein Gehirn auswaschen unterm Hahn. Und, aber ich fand ihn. Also du merkst ja jetzt, also, also der Wille des Drehbuchautoren, Autorin oder irgendwas dazwischen, da absolut keine Gefangenen zu machen im Skript über die Lauflänge, das nötigt mir Respekt ab. Und das ist, glaube ich, das ist auf dem Sonntag, der ist ja, mittlerweile kann man den in Amerika auf Blu-ray kaufen auch, ich würde ihn aber, du musst ihn eigentlich im Kino gucken, guck ihn im Kino. Weil das ist ein Kinofilm, der dich wegplästert.
Absolut.
Das ist unbedingt empfehlenswert, wenn man drauf steht. Was ja bei allen Filmen so ist.
Das ist Sommerkino pur.
Also der Pasolini ist ja empfehlenswert, wenn man drauf steht, sonst eher nicht.
Ja.
Und das ist halt, ja.
Ich glaube, ich bin da jetzt nicht der größte 3D-Fan, aber ich muss sagen, ich glaube, der Film, den sollte man dann, wenn man die Möglichkeit hat, den dann auch noch in 3D zu sehen.
Also und vor allen Dingen sollte man ihn im Kino sehen, weil die Meinungen zwischen unter uns und den Kollegen sind ja durchaus auseinandergegangen, nachdem wir dann vorm Kino standen und miteinander geredet haben.
Hat einer gesagt, irgendwie, das hätte ich mir auch auf ein iPhone angucken können?
Nein, oder? Das nicht, aber der Kollege Andy Brinks hat schon gesagt, so, jetzt wurde erstmal meine Intelligenz belastet. Aber wir hatten alle dieses debile, selige Grinsen im Gesicht.
Glaubst du das übrigens, dass er, weil Andy Brinks hat gesagt, das wäre sein erster Godzilla-Film ever gewesen?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also sagen wir mal so, eigentlich ist es genauso, wie Thorsten sagt. Es ist ein Film, er liefert auf jeden Fall, die Schauwerte sind da.
Ja.
Ihr kriegt das, was der Titel verspricht. Godzilla vs. Kong und mehr. Mhm. Und ansonsten geht da einfach rein und habt Spaß und grinst euch einen zurecht.
Dass der Kollege links von mir hat die ganze Zeit gelacht und in die Hände geklatscht. Und das war schön. War toll, das hat mich angesteckt. Links von mir saß hier, der Blonde, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Es tut mir sehr, sehr leid. Und der hat gelacht und sich auf die Knie gehauen als erwachsener Mann. Und dann habe ich immer rüber geguckt und das hat mich sofort angesteckt. Ja. Weil das waren genau die Vibes, die ich hatte, als ich 12 war.
Genau.
Also das meine ich ganz unironisch.
Ja.
Und im Kino saß und King Kong hauen Godzilla auf die Fresse. Ja. Und von daher ist das der Film, na klar.
Gemacht für das kindliche Ich.
Gemacht für das kindliche Absolut. Ich zum Vollkommen einen und zum anderen.
Und für das männliche kindliche
ja.
Ich.
Ja. Merzt er alle Fehler aus, die Filme vorher gemacht haben. Kong und Godzilla, also wo man gesagt hat, bisschen wenig Handlung, das ist kein Problem, die kriegst du in dem Film. Bisschen wenig King Kong, bisschen wenig Godzilla, bisschen wenig Tageslicht, das bekommst du alles nachgereicht. Bisschen viel sogar. Aber dafür ist das ja da, das Kino.
Ja, das vor allen Dingen, das ist ja auch so ein Film, weil als Kind, da, wenn man so mit Freunden zusammensaß oder so, da hat man ja dann schon mal gesagt, na, aber wer ist stärker, King Kong oder Godzilla? Weißt du, und dann wurde debattiert. Wer stärker ist und warum und sowas. Und das, genau das hat der Film praktisch thematisiert. Und deswegen fühlen wir uns da alle wunderbar abgeholt und ich hatte auch großen Spaß. Ich hatte ihn ja das zweite Mal gesehen und er wurde auch echt nicht langweilig, muss ich sagen. Okay, die Teile zwischendrin, die Handlung.
Ja, reden wir mal über die Menschen vielleicht nochmal. Also über die menschlichen Darsteller.
Die menschlichen
also wir
Darsteller.
Also wir haben dann Alexander Skarsgård.
Ja.
Ja, der dann.
Stimmt.
Ne,
das ist Charlie Hunnam. Es war Alexander Skarsgård.
Es war schon sehr. Ja. Ja, Stereotyp alles. Ich fand das übrigens auch sehr schön, dass bevor Herr Skarsgård dann losgegangen ist, sich dann doch erstmal rasiert hat, aber so richtig schön rasieren hat lassen und also gestylt wurde dann auch. Und ich glaube, jeder Schauspieler, der mitgespielt hat, wusste, er ist jetzt Beiwerk. Er ist wie beim Essen so die Bohnen. So.
Ja, aber so lässt sich sowas ja auch schön drehen, denke ich mir.
Genau.
Das war ja auch Kyle Chandler. der einen Teil davor mitgespielt hat, der hat auch so eine Rolle als Wo bist du, Kind? Der hängt viel genau am Telefon und schickt Faxe. Und trotzdem war das geschmeidig und ganz spannend. So.
Ja.
Ja. Ja. Das ist halt für uns, die wir wissen, Apex hackt da irgendeine Scheiße aus, da müssen wir nicht groß noch einen Podcast hören von irgendeinem Verschwörungstheoretiker, der keiner ist.
Ja.
Und das war ein guter Film.
Ja.
Man könnte den verkürzen, man könnte den aber auch verlängern. So, das ist okay.
Willst du den jetzt noch mehr sehen oder bist du jetzt erstmal gesättigt?
Wovon?
Von King Kong gegen...
King Kong gegen Django oder was soll da jetzt noch kommen?
Ja, nu, aber offensichtlich ist da schon eine Fortsetzung wieder in Planung.
Ja, dann will ich aber alle sehen. Ich möchte dann einen Film sehen, wo Godzilla dieses Baby-Godzilla hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Der dann auch rumläuft und so kleine Kringel macht.
Das den habe ich jetzt die Tage tatsächlich nochmal gesehen. Das hat auch wieder großen Spaß gemacht. Den King Kong, Frankensteins Monster, Young, Godzillas Sohn.
Furu Wankenstein, die Japaner sagten, ja. War übrigens ein Übersetzungsfehler oder so, ne? Dass sie immer Frankenstein gesagt haben.
Echt?
Ja, weiß nicht. Titel, was vor allen Dingen Frankensteins Sohn? Welcher Frankenstein? Die hießen alle Frankenstein.
Ja, ja. Ja, nur das war, glaube ich, für uns doofen Deutschen.
Frankensteins Monster gegen Godzillas Sohn. Ja. Das ist nur Frankenstein.
Ja, Frankenstein spielt ja nicht eine Sekunde eine Rolle.
So einen spätgotischen Fraggle in so einem Kittel, der sagt, Mutra, Schmunzen. Passt in kein Labor, aber so war das.
Ja, Frankenstein ist ja vor allen Dingen auch der Wissenschaftler und nicht das Monster. Das dürfen wir nicht vergessen. Ne?
Ja.
Nee. Ja, das heißt ja auch Frankensteins Monster. Ja,
ganz, ganz richtig. Ja, also unser Daumen geht nach oben für Godzilla vs. Kong auf jeden Fall. Ein so, Film.
Es ist ein kindlicher Daumen.
Ja.
Das ist ein Daumen, der riecht nach Spucke und Käsesoße und Bonbons.
Ja.
Aber der Daumen geht nach oben. Kleiner
Popel klebt noch dran und ist schön. Nobody.
Was?
Nobody. Ein harter Schnitt. Nobody.
Mein Name ist Nobody.
Nicht mein Name ist Nobody, nur Nobody.
Mit Terrence
Nobody. Auch im Kino. Die Kinos Juli machen auf. Wir können Kong vs. Godzilla sehen, Godzilla vs. Kong, je nachdem, ob wir ihn rückwärts sehen oder vorwärts. Aber wir können vor allen Dingen auch Nobody sehen.
Ja,
so. Den sollte man gucken.
Ja.
Ja,
das ist nämlich dann, wie lange war Godzilla vs. Kong? 2 Stunden, ein bisschen länger vielleicht?
2,5, richtig so.
Also ich habe nicht wirklich ein Zeitgefühl gehabt.
Ich
habe jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, ach, jetzt kommen aber mal in die Pötte, sondern man hat...
Bei dem Kino läuft die Zeit anders. Wir alle haben das mittlerweile nach 1,5 Jahren, 2 Jahren Pandemie, dass wir die Neigung haben, auch im Kino unten zu gucken, wie weit der Film ist an der roten Leiste.
Ja. Ja.
So, um zu gucken, wie lange geht der Film noch, was nicht geht im Kino, was richtig ist. But Nobody geht 90 Minuten. Was gibt es dem Film zu sagen? Geschrieben von den Leuten, die auch, und produziert auch von den Leuten, die gerne Filme machen wie
John Wick.
John Wick.
Ja.
John Wick ja unbedingt begrüßenswert. Unbedingt. Und tatsächlich ist das quasi... Nobody ist die humorige, Klammer auf, ultra brutale Klammer zu, Antwort auf Equalizer und John Wick quasi.
Wie sagst du immer so schön angenehm gewalttätig?
Angenehm gewalttätig.
Das ist er auf jeden Fall.
Angenehm, unreflektiert also, gewalttätig.
Man muss sich das echt nochmal so auf der Zunge zergehen lassen. Bob Odenkirk hat als Comedy-Autor angefangen.
Bei Saturday Night Live.
Ja, und davor aber auch schon bei anderen Sendungen und ist jetzt praktisch zum Actionstar. Also ich kann mir so richtig vorstellen, dass der gesagt hat, na gut, warum nicht? Mache ich jetzt auch noch. Ne? Und weil das hat man ihm ja, weil man hat ihn so verinnerlicht als
Saul Goodman.
Breaking Bad und so. Ne? Dass er sich jetzt wirklich, was ich so toll fand, ist, dass er ja, ich glaube, der Charme von diesem Film, weil die Brutalität, das haben wir alles schon mal gesehen und so und super choreografiert.
Das ist alles nichts Neues.
Das ist alles nichts Neues. Aber der Charme ist natürlich, dass das auch so ein Typ ist in unserem Alter. Das darf man ja nicht vergessen.
Ja.
Und da tat ja jeder Schlag, den der abgekriegt hat, tat weh. Weil du hast das echt gespürt und du wusstest ganz genau, wenn der jetzt so aufsteht, das tat alles weh. Und das war jetzt nicht so ein cooler Motherfucker wie Keanu Reeves in John Wick. Weißt du, aber dennoch gab es diese Aura, oh, der ist bei so einer Spezialeinheit und da machen sie schon beim Anblick der Tätowierung machen sie gleich einen 10 Meter Bogen um ihn. Und
das ist normal,
Ich hoffe nur, ganz ehrlich, ich hoffe ehrlich, inständig, dass sie keine Fortsetzung machen.
Genau das habe ich auch gedacht.
Aber ich
am fühlte, Ende, ich habe gedacht,
das war, kann man machen.
Ich war am Ende war ich so zufrieden und so happy mit einem breiten Grinsen, dass ich dachte, bitte lasst es so, bitte lasst es so. Der Film ist perfekt. Ich weiß, ihr findet das manchmal nicht gut, aber ich finde, es gibt Filme, die sind perfekt. Ja. Burbs sind perfekt, Leben des Brian ist perfekt.
Das ist natürlich ein Blaupausenfilm, der erfindet gar nichts neu.
Nee. Null.
Gar nichts. Er fügt die Ebene des, Humors hinzu, durchaus. Er fügt als Sidekick quasi den Vater von Bob Odenkirk hinzu, gespielt von Christopher Lloyd, der im Altenheim sitzt. Das ganze Ding ist typisch. Er ist halt Familie, zwei Kinder, Frau. Und mir wird ziemlich schnell klar, der Film kann nicht funktionieren, wenn er nicht eigentlich früher mal was anderes gemacht hat. So wie John Wick, der erst einen Hund und eine Frau verlieren muss. So wie Equalizer, den man einfach lange genug provozieren muss wegen $12,000
genau.
und einer jungen Prostituierten, bis der mal sagt, ja, jetzt komm, jetzt mal gut.
So, ich stelle mal meine Uhr gerade. Ja. So.
Gerne sind mal die Russen der Feind, das ist verhältnismäßig häufig in diesen Filmen, dass es immer die russische Mafia ist oder irgendwie so, oder polnisch oder kroatisch oder ukrainisch, was weiß ich. Und so ist es auch diesmal natürlich erwartbar, trotzdem. Es hat den gleichen Drive wie John Wick, es hat den gleichen Drive wie Equalizer. Equalizer halte ich übrigens für ein Meisterwerk immer noch.
Den
fantastisch,
ersten
den ersten. Der zweite ist immer noch gut.
Der erste ist
aber der erste ist ein Meisterwerk.
Der erste ist Die Hard im Baumarkt.
Nee, das kannst du so nicht sagen.
Aber das ist der im Baumarkt endet.
Ich habe den
noch der endet gesehen. Aber noch. Du kannst Equalizer, musst du gucken. Die Musik ist fantastisch, toll. Kameraführung ist fantastisch.
Ganz toller Film. Super Sound.
Ich habe den damals, es gab doch auch einen Equalizer mit Robert Ginty oder so. Das war so ein B-Film, weil das auch...
Ja,
richtig. Oder hieß der auch Equalizer, ne?
Ja, Equalizer ist einer meiner Top 10 Lieblingsfilme aller Zeiten. Ja. Ich liebe diesen Film.
Sehr gut.
Ja. Denzel Washington ist sowieso perfekt. Der ganze Film ist vollkommen super. Also wirklich vollkommen. Hm. Und das ist, und der nimmt sich aber auch Zeit.
Ja.
Und der zeigt auch, alles viel Show, don't tell. Hm. Du siehst halt, dass das, der arbeitet auch im Baumarkt halt, der Equalizer. Und du siehst halt, McCall heißt er genau. Frank McCall. Und du siehst halt morgens, dass der aufsteht, bevor er zum Baumarkt geht, putzt er seine Schuhe mit einer Zahnbürste. Und das reicht mir, um zu wissen, dass er offensichtlich einen militärischen Hintergrund
hat. Sowas ist cool, ja. Das stimmt.
So, ohne das groß zu erzählen.
Ja, das ist genial.
Du siehst, dass er sich einen Teebeutel ins Café nimmt, dass sich einen Teebeutel mit in Papier eingewickelt, richtet sein Besteck aus. Das wirkt fast autistisch und du weißt, das ist eine militärische Ausbildung. Und das ist halt, das wird auch erstmal nicht so groß thematisiert. Ein Film, der sehr schön zu Ende erzählt ist. Ganz, ganz toll und nicht so, weißt du, weit weg von diesen ganzen Jean-Claude Van Damme-Sachen ist das ein ganz, ich finde ihn absolut großartig.
Okay, den muss ich mir
Dialoge fantastisch.
Ja, ganz toller Film, ja. Aber Nobody ist, das, was ich so toll fand, ist, wie gesagt, es ist alles nichts Neues. Wir haben alles schon mal irgendwie gesehen, aber noch nie so komprimiert und noch nie so auch konsequent unterhaltsam, ich weiß es jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe da wirklich 90 Minuten mit einem breiten Grinsen gesessen, habe gesagt, ich kann mir den jetzt nochmal angucken und ich habe noch nie einen Bösewicht so gut eingeführt gesehen.
Ja, da gibt es schon Bösewichter, die ähnlich gut eingeführt werden.
Aber die Sequenz, wenn er ankommt, das habe ich mir dreimal angeguckt.
Ja.
Also das war so fantastisch.
Meine Lieblingssequenz von diesem Bösewicht ist, wie in das Krankenhaus reinkommt. Zu diesen Jungs und der eine ist der Boss und der wirft ihm erstmal so einen Klappstuhl ins Bett. Darüber habe ich mich scheckig gelacht.
Ja.
Völlig aggressiv.
Ja.
Und aber der ganze Film ist sehr gut und ich glaube, dass wir diese Sorte Filme, diese mit kathartischer Wirkung und bitterem Humor gewürzten, gewalttätigen Rache und der Mann ist anders drauf, als du dachtest, Filme, dass wir die alle paar Jahre brauchen zur geistigen Reinigung. Und das ist so. Und deswegen kannst du auch problemlos einen John Wick 4 drehen. Wir wollen schon wissen, wie es weitergeht. Wir wissen, was wir kriegen werden. Da werden nicht zwischendurch lange Passagen kommen, die wirken wie der Gott des Gemetzels, sondern er ist einfach der Gott des Gemetzels. Und das möchte ich dann schon weitersehen. Ja, ich will sehen, wie es geht. Im letzten Teil war John Wick schwer verwundet, lag in der Kanalisation. Wie geht's weiter? Und das, möchte ich sehen. John Wick, ich mag das.
Aber du hast recht, Gary, ich habe auch wirklich gesagt, bitte nicht, keine Fortsetzung, lass den so, das ist perfekt. Das war der Bob Odenkirk Actionfilm, den ich sehen wollte,
ja.
Wo ich erst dachte so, ach, jetzt brechen sie es aber übers Knie, weißt du, Bob Odenkirk hat einen guten Lauf.
Es war alles noch glaubhaft und es hat alles funktioniert.
Ja, es ist so eine Genre-Perle.
Die Nebenrollen waren toll.
Ja, wirklich wahr.
Michael Ironside, hast du Michael Ironside erkannt?
Ja, ich habe Michael Ironside nicht erkannt.
Als seinen Chef.
Was hat denn Michael Ironside noch so gemacht?
Michael Ironside war in Starship Troopers.
Ja, ich habe den nicht mehr erkannt.
Also war, naja, auch älter geworden.
Michael Ironside hat natürlich gespielt.
Ist er nicht tot?
Nein, Michael Ironside hat
schlecht, er hat diesen Film gerade gedreht.
Naja, wann ist der denn gedreht worden?
Den wir alles schon tot gesagt haben.
Also wirklich, vor allen Dingen du, Gary. Ja. Gary wacht morgens auf, schlägt erstmal die Zeitung auf. Oh, tot, alle tot. Ja. Du gehst über den Friedhof, alle tot.
Ja. Ja.
Sind das diese Langzeittoten, von denen Michael Wendler gesprochen hat?
Das ist das, worüber wir auch geredet haben. Wir haben Michael Wendler, das ist genau das, das sollen wir ansprechen. Wir haben Michael Wendler getroffen bei Ant-Man, bei der Pressevorführung von Ant-Man 2.
Wir haben ihn leider nicht getroffen. Das war
Er war pissen und hat sich wirklich Make-up aufgelegt und sich einen schönen Camp David Pullover oder sowas angezogen. Wir hätten wir ihn an dem Tag, Ant-Man 2, wo es ja später darum geht, durch Ant-Man 2 in die Vergangenheit zurückzuweisen, Avengers, könnten wir das jetzt tun, würden wir jetzt auch im Scheißhaus einsperren. Ja. Dann wäre das alles, das ganze Elend.
Der wäre bis heute nicht rausgekommen.
Ja. Ja. Wobei die Frage ist, wem ist damit gedient, dass er dann auf kranker Kirmes auftritt?
Keine Ahnung, aber er hat ja gesagt, er macht erst dann wieder Musik, wenn die Mächtigen, die schuld an der ganzen Pandemie sind, im Gefängnis sind.
Ja,
also,
okay.
Das wird sich noch ziehen.
Nie wieder.
Das kann sein.
Da hat er sich ja schön aus der Affäre gezogen.
So, was haben wir denn noch alles? Gary hat In the Heights gesehen. Zu viel gesehen.
Kaffee. In the Heights habe ich gesehen.
In the Heights, also innerhalb des Warmmacher-Aggregats.
Könntest du auch dann darüber sprechen?
Nein, bitte. Ja, genau. Also In the Heights
ist... Ich wollte nur sagen, dass du es gesehen hast. Also,
ja, genau. Ja. Ich will da gar nicht so viel drüber sagen, weil wir ja da vielleicht mal zusammen...
Bist du eingeschlafen oder nicht?
Nein. Ich hatte In the Heights ist das erste
Musical... In the Heights ist die neue Serie von Lin-Manuel.
Nein, es ist keine Serie. Es ist ein Musical, ist das.
Ein Film.
Das ist ein Film. Und zwar ist es das erste Musical, das erste Broadway-Musical von Lin-Manuel Miranda. Und das er noch vor Hamilton gemacht hat. Und das ist jetzt verfilmt worden. Wie ich finde, super, weil es neben La La Land so mein absolutes Lieblings-Kino-Musical.
Worum geht's denn?
Es geht um Washington Heights, die Gegend in Manhattan.
Teuer, und, ne? Oder war die
mittlerweile, glaube ich, teuer. Yeah. Damals, als der Film spielt, haben da noch sehr viele Hispanics gewohnt, also sehr viele Immigranten. Und und es geht darum, um die Gentrifizierung, dass also praktisch so ein ganzer Häuserblock, so eine ganze Gegend verschwindet. Und es geht um die Träume von jungen Leuten und es geht ganz viel Liebe, ganz viel Gefühl.
Miranda
und
selber Regie geführt, glaube ich, ne?
Oh, nein, hat er nicht.
Nein?
Ich komme jetzt nicht auf den Namen von dem Regisseur. Wie hieß das noch? Step Up oder so?
Ja, also diese Tanzfilme.
Diese Tanzfilme, genau. Also
diese gar nicht mal so guten Tanzfilme, ne? Diese Reißbrett-Tanzfilme. Ach,
das weiß ich jetzt nicht, die habe ich nie
gesehen. Step Up, nicht für uns gemacht. Also meine Frau hat
Step Up
gesehen.
Polar, Step Up 2, Garage 5, das war ja alles nur immer so.
Das weiß ich nicht,
dazu kann ich nichts sagen. Eine gute Tänzerin, aber das Outsider-Mädchen.
Ja.
Ich schließe mich dieser Underground-Tanz-Kombo an. Wir werden die Meisterschaft gewinnen. Der Typ ist süß.
Ja.
Ende von Step Up.
Ende.
So, Step Up 900.
Nee, aber
das ist John Wick für Leute, die gerne mal so Schläppchen tragen.
Okay, ja,
weiter,
okay.
Soll es auch geben.
Ja.
Also In the Heights wird hier im Kino verheizt.
Verstehst du?
Der wird hier im Kino laufen. Und ich werde ihn mir auf jeden Fall noch mal ansehen, weil den möchte ich tatsächlich auch mal im Kino sehen. Und selbst ein Beamer ist da nicht genug.
Was ist da mit Palm Springs? Kommt der ins Kino oder können wir den nur...
Kann man nicht jetzt live
betragen? Was ist eigentlich mit Palm Springs los? Irgendwie? Warum trinken die ständig dieses Bier? Habe ich da irgendwas verpasst? Hat das irgendeine eine Bewandtnis?
Das weiß ich nicht.
Hast du den auch gesehen, Thorsten?
Ich habe noch nicht geliehen. Ich hab den Link gekriegt, aber er ist Englisch. Und ich will den gerne...
Nein, er ist auf Deutsch. Nein, der ist nicht auf Netflix. Nein.
Der ist nicht auf Netflix.
Den Link,
der ist auf Prime Video und kostet da Geld.
Ja.
Temporär. Ist ja eine Kinopremiere. Und ich würde ihn gerne auf Deutsch sehen.
Naja, auf jeden Fall Andy Samberg und, ach Gott, wie heißt sie? Wunderbare Schauspielerin, italienischer Name.
Das ist so die Mutter aus Dingen.
Mutter
hier.
aus Met Your Mother. So. Die Geschichte ist jetzt auch da wieder, ähnlich wie bei Nobody, nichts Neues. Ein
Pärchen täglich grüßt das Murmeltier.
Täglich grüßt das Murmeltier. Ein Pärchen ist in einer Zeitschleife gefangen. Und
Kadabra.
Kadabra, ja.
Ja, also wie gesagt, aber das absolut Merkwürdige ist, dass die ständig diese Bierdose im
Hand. Ist das ein Grund, diesen Film zu sehen, Gary?
Nein.
Warum redest du dann drüber?
Ja, weil mich das wahnsinnig gemacht hat. Weil ich bin kein Biertrinker, deswegen konnte ich jetzt nicht erkennen,
ist das jetzt
absolut exzessives Product Placement?
Nein.
Oder hat das irgendeine Bewandtnis?
Ich weiß nicht, ob es eine Bewandtnis hat, aber diese Dose, das habe ich nochmal nachgeguckt, dieses Design ist erfunden worden für den Film, damit die halt keine Werbung machen.
Vielleicht wisst ihr das ja.
Dieses Branding gibt es nicht.
Also das kann man nicht kaufen. Das ist unglaublich. In jeder fucking Szene taucht diese Bierdose auf.
Naja, es ist vielleicht das
Thema. Godzilla genauso, wie der unverhohlen Werbung für Kaltblüter gemacht wird. Bringt mich auf die Palme.
Ja.
Es ist vielleicht unterschwellig, das Thema Alkoholismus ist drin.
Unterschwellig? Das ist aber mal mit dem dicksten Edding, den es gab.
Naja, dann bist du aber auch jetzt selber drauf gekommen, Gary.
Ja.
Wenn das thematisiert wurde.
Ja. Ja.
Finish him.
So.
Ja, also ich finde, er war in Ordnung. Und ich finde das ja immer lustig, wenn man solche Prämissen wie zum Beispiel bei Täglich grüßt das Murmeltier, wenn man die mal in so ein anderes Setting packt und dann mal guckt, was passiert jetzt, was kann man da draus machen. Übrigens, ich habe gerade in der Vorbereitung dieser Sendung, dieses Podcastes, bin ich über einen Trailer gestoßen, der mich wirklich neugierig gemacht hat.
Jetzt sind wir aber gespannt.
Oh, Deep House heißt der. Es ist eine Haunted House-Geschichte, wie wir sie schon Trilliarden Mal gesehen haben. Aber, und jetzt haltet euch fest, unter Wasser.
Was?
Die Geschichte ist folgende. Ich habe nur den Trailer gesehen. Es ist eine französische Produktion. Zwei junge Amerikaner sind irgendwo in Frankreich und bekommen da von einem Typen gesagt, hör mal, es gibt da so ein, es sind YouTuber.
Airbnb.
So,
70 Euro die Nacht.
Jetzt lass mich doch erzählen. Thorsten,
okay,
lass mich doch erzählen. Natürlich. Die kriegen jetzt gesagt, hör mal, es gibt da, ihr seid so geile YouTuber und ihr seid Taucher und es gibt da einen ganz geheimen See irgendwo in Frankreich und in dem See gibt es ein Haus. Das ist so, also ne, so wie das, was ich,
wenn
ein Staudamm,
ne,
also ein Stausee zum Beispiel. Und dann tauchen die da runter und unter Wasser ist tatsächlich so ein richtiges Horrorhaus. Und dann tauchen die da rein. Und ab da spielt der ganze Film nur noch in dem Haus.
Nee.
Doch.
Was?
Und ich finde das so interessant. Wirklich eine völlig ausgelutschte Prämisse. Jetzt mal so wirklich komplett auf den Kopf gestellt. Und ich freue mich da total drauf.
Deep House?
Deep House heißt der Trailer ist bei YouTube. Und ich kann es kaum erwarten, den Film zu sehen.
Wirklich. Die Frau in Schwarz krault durchs Esszimmer.
So
das
ungefähr.
Möchte ich auch gerne sehen.
Warst du denn jetzt von Palm Springs, bist du zufrieden damit? Oder?
Ja, es war in Ordnung. Ja,
ich
ja.
fand den Trailer ein bisschen ansprechender, als der Film dann wirklich dann am Ende halt auch war. Aber genau. Ich meine, gut, das ist oft so. Aber Sandberg ist super. Die Chemie zwischen den beiden ist toll.
Klasse,
J.K. Simmons ist toll. Also er findet das Looping-Rad jetzt nicht noch mal neu, du merkst, worauf ich hinaus will. Aber es ist schon, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich sage, man kann den sich angucken. Aber dann, du hast es auch immer wieder, ja, kann man sich angucken, tut nicht weh. Wie hieß der Film, den du mir gegeben hast, von Taika Waititi produziert? Dieser neuseeländische Film? Baby Done.
Baby Done.
Mit dem älteren Neville Longbottom.
Ja.
Ja. Mit dem Schauspieler, der früher Neville Longbottom war, Harry Potter, der jetzt toll aussieht. Und der Film ist gut und nett und so weiter. Und ich saß da und sagte, warum habe ich den jetzt gesehen?
Ja.
Ja, er tat aber auch nicht weh. Ja, aber ich will das nicht.
Ja, aber er. Ja,
ich will dann guck dir Fight Club nochmal an. 2,5 Stunden und sagen, was für ein Dreck.
Ja, aber du kannst doch nicht, das sind so Filme, die machst du dann aus und denkst, ja, es war nett. Also da hast du eben nicht das Gefühl, dass du jetzt deine Zeit komplett verschwendet hast.
Da gebe ich dir recht.
Verstehst du? Wie zum Beispiel bei einem Film, über den wir jetzt auch reden sollen.
Über den wir gleich noch reden sollen. Lass uns kurz nochmal von wegen tut nicht weh, lass uns mal über Luca reden, kurz.
Ja.
Redet ihr über Luca? Ich habe den noch nicht gesehen, ich gehe mir eben
mal
eine rauchen.
Wir reden mal kurz über den neuen Pixar-Film, bei dem Thorsten nicht mitspricht übrigens.
Thorsten, willst du jetzt da runter?
Oder, schaffst du das? Nicht, schaffst du das gut. Von der Bühne?
Oh, Gott sei Dank.
Und Luca. Kaspar.
Luca.
Nee, Gary.
Der Gary. Immer zu einem Scherz aufgelegt. Entschuldigung, dass ich den Podcast gerade unterbreche. Aber zur Aufzeichnung des Podcasts. Wir machen gleich weiter. Wir reden gleich über Luca und auch über Loki und über andere Sachen. Aber zum Zeitpunkt der Aufzeichnung des Podcastes, so ist es richtig, hat keiner von uns Black Widow gesehen. Das habe ich gestern. Deswegen dieser kleine Insert, bevor es weitergeht. Mein Senf zu Black Widow, dem neuen Marvel-Film, mit Scarlett Johansson. Spart euch die 22 Euro, die ihr ausgeben müsst, um den Film auf Disney Plus zu sehen. Spart euch das Geld. Nehmt das Geld und geht damit ins Kino und guckt euch den Film bitte im Kino an. Denn es ist ein richtig, richtig guter Film. Habe ich gut aufgebaut. Ne? Habt ihr jetzt gedacht, oh, oh, verrissen. Nee, nee, der Film ist richtig klasse. Aber Marvel und Disney geht's gut, die brauchen die Kohle nicht. Unbedingt geht ins Kino und unterstützt euer Kino und seht den Film. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal in 3D angucken. Denn gerade das Finale ist, glaube ich, sehr schön in 3D. Ist ein bisschen krawallig, das Finale. Vielleicht ein bisschen konventionell. Aber bis dahin ist der Film richtig gut. Der Film ist rund, der Film ist klasse. Scarlett Johansson ist Black Widow, aber sie trägt den Film nicht alleine, sondern es ist ein richtiger Teamfilm. David Harbour ist der Comic Relief, das haben wir im Trailer schon gesehen. Rachel Weisz ist toll und Florence Pugh ist der absolute Hammer. Sie steht Scarlett Johansson in nichts nach. Also die ist so toll, ihr kennt sie vielleicht aus Little Women von Greta Gerwig oder aus Midsommar. Und ich hab mich in sie, na, verliebt ist zu viel, aber ich fand sie, also in dem Moment, als ich sie gesehen habe in Fighting With My Family von Stephen Merchant, wo sie neben The Rock spielt, die Wrestlerin aus England, die nach Amerika geht, Florence Pugh, die ist so toll. Es ist richtig, richtig klasse. Bleibt sitzen, bis der Abspann fertig ist. Es gibt eine Post-Credit-Szene, die auch sehr, sehr, sehr schön ist. Der Film ist toll. Es gibt nicht nur Special Effects CGI, es gibt auch richtige handgemachte Action. Es gibt eine Verfolgungsjagd durch Budapest oder sollte ich sagen Budapest. Es knacken die Knochen viel Girl Power, also wahnsinnig viele Frauen, die sich gegenseitig kloppen. Also durchaus ein feministischer Ansatz, aber das war zu erwarten bei Black Widow. Ein wirklich richtig gelungener Film. Wir haben lange drauf warten müssen und jetzt können wir ihn endlich sehen. Es ist ein großartiger Antagonist. Ray Winstone ist wirklich einer der besten James-Bond-Bösewichte, die nicht in einem James-Bond-Film auftauchen. Black Widow, wirklich meine große Empfehlung. Geht ins Kino und guckt ihn euch an. Kriegt den Arsch bitte hoch und geht ins Kino. Und jetzt gebe ich zurück ins Studio, ins Majestic, zu Hennes und Gary und die beiden reden über Luca.
Luca war auch so ein Film. Also, nein, ich glaube, was, also der Fall mit Luca, das ist so ein Pixar-Film, den ich auf einer Stufe stellen würde, wie diesen Dinosaurier-Film.
Weißt Arlo du? Und Spot.
Arlo und Spot heißt er auf
The
Deutsch.
The Good Dinosaur.
The Good Dinosaur, ganz genau.
Auf Englisch, ja.
Es ist ein sehr kindlicher Film und das hört sich jetzt so merkwürdig an, wenn ich das sage, weil eigentlich macht Pixar ja Kinderfilme, nur
Nein.
ihre Signature. Nein. Ja, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ihre Signature ist ja über die Jahre geworden, dass sie eben nicht nur die Kinder bedienen, sondern auch die Erwachsenen. Und gerade in den letzten Jahren, lass mich doch zu Ende erzählen.
Ich kann doch meinen Kopf schütteln, ich spreche doch gar nicht rein.
Ist sie gerade bei Inside Out und gerade besonders bei ihrem letzten Film Soul, der ja einer der erwachsensten Pixar-Filme war überhaupt, ist man jetzt auch als Erwachsener einiges gewöhnt. Also ich bin mir sicher, also Luca ist ein unheimlich schön anzusehender Film. Ich glaube, wir brauchen uns auch nie mehr über das technischen Know-how oder beziehungsweise die technischen Errungenschaften von Pixar unterhalten. Die sind über jeden Zweifel erhaben. Und auch dieser Film war schön erzählt, er plätscherte so dahin, Italien, italienisches Essen, spielte ganz viel eine Rolle, Freundschaft und so. Ja, das sind ja alles Themen, die unheimlich toll sind, die auch resonieren mit mir. Aber es fehlte halt, bei dem Film fehlte halt so ein bisschen die Erwachsenenebene, was ihn aber nicht zu einem schlechten Film macht.
Das ist richtig. Pixar macht von Anfang an Familienfilme und nicht Kinderfilme.
Ja, da hast
du recht. Toy Story, es geht immer um Freundschaft, Pixar war immer mehr als das, was die Konkurrenz auch abgeliefert hat. Die Konkurrenz wie Sony oder wie DreamWorks haben immer gute Filme abgeliefert, Shrek und so weiter, ganz tolle Filme. Aber bei Pixar gab es immer noch diesen Moment, wo du denkst, das ist jetzt wirklich, da war ein Gamechanger dabei.
Ja.
Definitiv, Toy Story war der erste Gamechanger. Und dann hast du so Sachen gehabt wie du sagst, Inside Out oder Soul, diese Sachen. Oder auch Oben oder Wall-E. Ich meine,
jeder Pixar-Film
Nicht jeder. Bei Cars, weil ich habe...
Ja, okay, Cars, da war ich auch.
Aber es ist so, weil du sagtest mit Good Dinosaur, es ist so ein In-Between-Film, ja, finde ich. Und der ist ja jetzt auch bei Disney Plus erschienen, kommt nicht ins Kino. Es ist ein Film, den man sich auch gut angucken kann, aber er verändert jetzt nicht deine Wahrnehmung.
Er holt dich als Erwachsener, holt er dich nicht so ab. Ich bin mir sicher, Kinder haben da totalen Spaß
dabei. Es ist ein Film, er wird ja auch oft verglichen jetzt mit Call Me By Your Name, By My Name hier, bei diesem, wo es auch um Homosexualität geht. Das finde ich jetzt zum Beispiel nicht unbedingt in dem Film, weil das sind ja diese beiden Jungen. Da kannst du auch sagen, da bist du bei Tom Sawyer oder bei Mark Twain auch. Es gibt diese Jungenfreundschaft. Da können wir auch sagen, da ist Stand By Me ein Film, wo es um Jungsfreundschaften. Da kommt ein Mädchen dazu und der andere ist eifersüchtig. Das hast du auch schon bei Frühlingserwachen gehabt von Frank Wedeking. Also ist das nichts Neues. Es ist ein bisschen Shape of Water ist so ein bisschen drin. So ein bisschen. Und was ich halt fand, ich habe den Film gesehen, erstmal wusste ich genau, wo er spielt. Weil ich da schon war, Cinque Terre.
Ah, okay.
Es gibt ein
war das denn authentisch?
Es ist so. Es ist nicht ganz so bunt. Aber wenn du zum ersten Mal in Cinque Terre bist, Cinque Terre ist in Umbrien an der Küste, ist wirklich, das sind fünf kleine Städte, Dörfer, die in die Küste reingehauen worden sind.
Ja.
Und oben sind Berge und unten ist das Meer. Und du kommst zum, als wir das erste Mal da waren, meine Frau und ich vor vielen Jahren, stehst du da und denkst so, das ist jetzt nicht echt. Das ist jetzt nicht wahr.
Okay.
Und da hat man natürlich die ganzen Oberflächen und die ganzen Farben natürlich noch ein bisschen aufgepeppt und so weiter. Ja. Er hat mich ein bisschen vom Stil erinnert an, hast du gesehen, Mein Leben als Zucchini?
Nee.
Guck dir den an. Das ist, glaube ich, ein französischer Film.
Okay.
Computeranimiert. Und gerade der Luca erinnert mich so an. Sehr, sehr toller Film und ein sehr wichtiger Film auch.
Ja.
Also da, aber ich gehe auch mit dir konform, wenn ich sage so, okay, das ist jetzt so ein Film. Keine Ahnung, ich habe mit dem Kollegen...
Ja, aber hast du es bereut?
Nein, natürlich nicht. War ein schöner Film, war auch sehr, sehr, sehr lustig. Wir haben demnächst noch mal ein kleiner Programmhinweis für euch. Ich habe mit dem Kollegen Christopher Peckham, mit dem du auch schon zusammengearbeitet hast, ein Pixar-Special gemacht, unter anderem auch mit Ole Lehmann ist dabei, Martin Reinl, der sich auch sehr gut mit Puppen auskennt, Hanno Friedrich, demnächst bei Christopher Peckham gibt es ein großes Pixar-Special. Aber wir warten auf den nächsten Pixar, glaube ich mal. Es war jetzt so schön, mal so zwischendurch. Ja. Schöner Sommerfilm, so ein kleiner, wie so ein kleiner Italienurlaub, ohne dass man das Haus verlassen muss.
Hast du den Film, den Drachenfilm eigentlich
gesehen? Ja, den habe ich gesehen.
Von Disney?
Sieht super aus, aber auch super. Irgendwie Aladdin, alles habe ich irgendwie schon mal gesehen. Sieht total fantastisch aus, großartig, ganz toller
Sound. Und Aquafina im Original.
Als Drache.
Ja, die ja hier noch relativ unbekannt ist.
Ja.
Eine asiatische...
Sängerin.
Komikerin.
Schauspielerin auch.
Sie ist Komikerin.
Die ist so ein Universal.
Ja. Und die wird jetzt ganz groß rauskommen, denke ich mal, in Shang-Chi, den Marvel-Film.
Ah, ja, natürlich.
Da spielt sie ihren Sidekick. Deswegen, da spielt sie den Comic Relief sozusagen. Und sie ist eine super Komikerin.
Wo bist du denn bei Loki eigentlich jetzt?
Bei wem?
Bei Loki.
Wir haben die zweite Folge angefangen und sind da so ein bisschen verdümpelt, muss ich sagen.
Dann guck dir mal die dritte Folge an. Also wir sind jetzt in dem Moment, wo wir das aufnehmen. Ich habe gestern die dritte Folge gesehen.
Ah, die gibt's schon. Die ist schon online.
Komplett was anderes.
Ja?
Doctor Who. Loki ist im Moment für mich der bessere Doctor Who. Also er ist so ein bisschen für mich Doctor Who in der Peter Capaldi Ära. So, okay. Vielleicht sogar ein bisschen. Ja, was heißt Doctor Who? Es ist halt wirklich eine Serie, genau wie WandaVision, das eben was Falcon and the Winter Soldier nicht eingelöst hat. Falcon and the Winter Soldier war okay, aber es war nichts Neues, es war nichts Innovatives. Das ist jetzt wirklich mal, wo du denkst, okay, ihr wollt es jetzt wirklich, glaube ich, wissen. Ja, dann hast du diese TVA, diese Time Association. Ja, ja, ja. Das ist schon sehr, sehr Brasil-mäßig, sehr Terry Gilliam-esque.
Sie spielt ja auch die eine Schauspielerin von Lovecraft Country, spielt ja da
mit. Ne? Spielt mit?
Bist du? Ja, diese Oberpolizistin da.
Ja, natürlich, klar.
Die ist von Lovecraft Country.
Ja, genau. Also, gefällt mir sehr gut. Hiddleston als Loki ist natürlich eine Bank, kann man sagen.
Also.
Aber sie gehen halt wirklich, sie fordern dich halt beim Gucken. Und das ist das Schöne bei so einer Serie, wenn du wirklich gefordert bist und nicht...
Das ist das Problem. Die sollte man nicht gucken, wenn man so ein bisschen müde ist.
Nee, auf keinen Fall.
Du musst da schon dranbleiben. Nein. Das ist genau mein Problem. Deswegen fange ich die, glaube ich, auch echt nochmal von vorne an.
So, Auftritt Thorsten Sträter wird in die Treppe nehmen.
Der König kehrt zurück.
Der Thron ist unbesetzt. King of Thrones Finale. Reboot.
Da ist er wieder.
Da kommt er.
Bitte, danke, bitte.
Thorsten Sträter hat übrigens ein Tony Stark T-Shirt an.
Jawohl.
Für die uns nicht sehen können, sondern nur hören.
Der Pulsor.
Der Pulsor.
Der Pulsor.
Sweet Tooth, Gary?
Habe ich nie gesehen.
Hast du reingeguckt?
Noch nicht gesehen.
Sweet Tooth gefällt mir sehr gut. Bei postapokalyptischen Sachen rennt man ja bei mir immer offene Türen ein. Und wenn man die
also wörtlich, wenn nicht, man, nicht, das ist jetzt nicht irgendwie,
nee.
Er meint das wirklich so.
Ja.
Da sind offene Türen bei ihm zu Hause.
Zu Hause, und da kommen und immer Leute rein.
Leute rennen rein und erzählen einem von
und ja. Sweet Tooth, offene Tür reingerannt.
Ja.
Wenn man die Prämisse schluckt, dass Babys auf die Welt kommen, plötzlich ungefragt, die Geweihe haben oder aussehen wie ein Schwein oder so. Wenn man das einmal schluckt, dann hat man da wirklich großen Spaß. Ich fand es übrigens sehr interessant, als ich bei Hella zu Gast war. Da hatte ich übrigens die Chance gehabt, das erste Mal auf das Comic zu gucken. Und ich muss sagen, dass mir der Zeichenstil eigentlich überhaupt nicht gefallen hat. Mhm. Und von daher sieht die Serie sieht sehr gut aus. Es soll wohl inhaltliche Unterschiede geben, aber es ist, es ist eine... Was machst du denn jetzt?
Da kommt ein Getränk.
Du hast jetzt nicht wirklich einen Eisbecher oder ein Cocktail. Ist das ein Cocktail, Thorsten?
Ja.
Ein Cocktail. Dankeschön. Um die Zeit? Wir haben 11 Uhr morgens. Da ist kein Alkohol. Aber Thorsten, wenn du auf diesem Thron sitzt, brauchst du auch dieses Getränk. Ist das ein Frozen Daiquiri?
Das ist ein Erdbeer-Daiquiri, Klammern.
Sehr schön.
Ist der mit Alkohol?
Nein.
Ist ohne Alkohol.
Unglaublich.
Aber findest du nicht, dass Sweet Tooth auch, übrigens Sweet Tooth,
ja,
auch gut passt jetzt in diese Zeit? Also wenn man nicht gewusst hätte, dass das schon ein altes Comic ist, mit der...
Ist das schon ein alter Comic?
Das ist ein älterer
Comic. Ein Elton John Comic.
Nein, ich habe mir gesagt, im zweiten Quartal keine Hirschkinderfilme, da bleibe ich auch bei.
Nein, er ist, das ist ein Road-Movie und es ist tatsächlich ganz viel Last of Us ist da drin.
Ja, auf jeden Fall.
Muss man
ja,
echt
ja
sagen.
Ja.
Und auf die Verfilmung freue ich mich auch sehr. Und ja, also bis jetzt hat es mir gut gefallen. Mhm. Und,
ich habe auch zwei Folgen gesehen und bleib auf jeden Fall dran. Wo seid ihr?
Und der Junge, muss man mal ganz ehrlich sagen, der Junge, der spielt das echt mit den Hörnern. Du glaubst das wirklich, du denkst wirklich,
ja,
meine Güte, nee, der hat Hörner. Ich glaube, es ist jede Sekunde, Entschuldigung, dass ich immer so in diesen Streter-Modus,
das
tut mir total leid.
Mein Gott, Geweih, was könnte das für ein schöner Film sein, wenn der Junge kein Hirsch wäre.
Wo seid ihr denn bei For All Mankind eigentlich?
Da fange ich
Folge 1.
Folge 1.
Ja, Folge 1.
Ich glaube, Folge 2 oder 3.
Ich habe jetzt die zweite Staffel.
Frustrierter Joel Kinnaman.
Unser Freund Joel Kinnaman.
Unser
Freund, den wir einmal getroffen haben.
Mit dem haben wir ein Eis gegessen. Mit
Joel
Kinnaman habe ich ein Eis gegessen.
Joel Kinnaman kam am Ende unseres Junkets im Hotel.
Ja.
Der war wirklich nett. Auf dem Klo.
Mit dem habe ich übrigens geredet.
Ja.
Echt? Nämlich darüber, was mit der Tätowierung auf seinem Arm zu tun hat. Und
wo war ich denn da?
Ne, von wegen, ich hätte nicht geredet, ich habe mit Joel Kinnaman geredet.
Also nochmal kurz für die, die es nicht wissen, wir waren 2016 in London auf dem Press Junket zu Suicide Squad.
Dem ersten,
nicht zu The Suicide Squad, zu Suicide Squad. So, und da haben wir miteinander gesprochen,
Kommunikation.
Will Smith, Margot Robbie, Thorsten ein bisschen weniger, ich ein bisschen mehr.
Mit Joel Kinnaman aber mehr.
Und am Ende kam Joel Kinnaman auf uns zu,
Kinnaman,
und sagte... Joe, er ist als Schauspielschüler nach Berlin gefahren.
Ach ja, stimmt.
Und hat sich ein Theaterstück angeguckt, in welchem Theater wusste er nicht mehr. Und people were standing up and said, that is alles Scheiße. Mhm. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie Theater in England ist und wie Theater in Deutschland ist. Und dann habt ihr euch unterhalten. Joel Kinnaman spielt.
Ich habe mich mit ihm darüber unterhalten, warum, was da auf auf der Innenseite seines Bizeps steht. Das ist aber nicht falsch geschrieben, das Wort Squat. Und Will Smith hat damals gesagt, wir lassen uns alle tätowieren. und Will Smith hat aber auch gesagt, ich selber lasse mich nicht tätowieren, denn ich bin zum einen schwarz und zum anderen auch zu alt dafür, aber ich tätowiere euch gerne. Und da hat Joel Kinnaman mit Absicht falsch Squat auf den Oberarm tätowiert. S-K-W-A-D. Squat. Ja. Und das, da hat er gesagt, da habe ich gesagt, ist das wirklich echt? Und da sagt er, unfortunately, yes.
Ist das nicht eine sexuelle Praxis? Ich meine, ich kenne mich damit nicht aus.
Ich kenne keine sexuelle Praxis. Wir haben im Ort haben wir einen HNO-Arzt und...
Ja. Das gibt's hier nicht.
Rampen.
Ja, komm, du musst aber auch die Rampe...
Du hast die Rampe aber auch gut hingestellt.
Aber auch so richtig so. Jerry.
Ja. Keinerlei. Sexuelle Praxis hier. Das ist ihre sexuelle Praxis, ja, die Mittwochs.
Also Joel Kinnaman spielt auf jeden Fall in For All Mankind eine der Hauptrollen.
Hennes, warum ist die Serie so gut? Weil ich habe, bevor du ausholst, ich habe von unserem lieben Kollegen Roland Heeb nämlich schon gehört, dass auch die zweite Staffel, da geht es so richtig über
Tisch und Bänke. Die zweite Staffel ist auch absolut großartig. Erstmal ist die, also folgendes, Herrschaften.
Folgendes.
So, Es geht um die Mondlandung, es geht um das Raumfahrtprogramm der NASA. Das Ganze spielt
hat ja nicht stattgefunden, sagen viele auf
sagen
TikTok.
Sagen viele, ja, ganz richtig, genau. Und Stanley Kubrick hat das einfach nachgedreht. So. Es geht um eine alternative Zeitlinie.
Was ja jetzt gerne gemacht
was
wird.
Was gerne gemacht wird, was auch sehr gerne auch mal in die Hose gehen kann.
Was denn eine alternative Zeitlinie?
Wo denn zum Beispiel?
Die Russen landen zuerst auf dem Mond in dieser Serie.
Das ist richtig.
Ja. So. Das ist ja so nicht passiert.
Ist das so nicht passiert?
Nein, das ist so nicht passiert. So. Und das Tolle ist, dass du, das ist das, das Begleitmaterial, was es dazu gibt, das Supplement, die kleinen Videos, die erklären das so ein bisschen. Die zeigen also Nachrichten, wie es passiert ist, und aber auch, was wirklich passiert ist. So. Mhm. Und das Ganze spielt jetzt also in dieser Zeitlinie, wo dann Frauen auf dem Mond landen, wo es auch sehr stark um Feminismus geht. Es hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit Mad Men auch.
Und das vom Look her.
Vom Look her natürlich.
Aber auch von der Ansicht Mann, Frau,
ganz richtig.
Antiquiertes Frauenbild.
Ganz richtig, genau.
Mangel an Feminismus.
Also Thorsten wird auf jeden Fall noch sehr viel Spaß haben mit den Anzügen, mit den ganzen Klamotten.
Da gucke ich mal. Ich habe, wie gesagt, Folge 1 habe ich im Auto geschafft. Und dann war die Strecke etwas ruckelig. Also ich sitze ja an hinten.
Ja.
Was brandgefährlich ist, wenn vorne keiner sitzt.
Wir wissen nicht, wie er es macht, aber es ist ein selbstfahrendes Auto.
Telekinese. Ich habe so einen Telekinesen, der kommt aus Hongkong, und der macht das.
Das Ganze steht und fällt mit den Figuren und mit den Charakteren.
Genau wie Hongkong auch steht und fällt.
Steht und fällt.
Kann man sich gut in Godzilla
Die Schauspieler, die Showrunner, sie machen eigentlich alles richtig. Die Weltraumsequenzen sind so scheiße spannend, wirklich. Und du weißt, okay, das Geile ist halt einfach, du weißt jetzt nicht, was passiert. Weil es ist ja nicht so passiert, wie es passiert ist, sondern es ist, wie gesagt, alternative Zeitlinie. Das Ganze ist so gut gedreht, die ganzen Mondsequenzen. Du sitzt die ganze Zeit, wie haben sie das gemacht? Du kannst dir ungefähr ahnen, wie sie es gemacht haben.
Spezialeffekte,
aber es ist alles unglaublich gut. Menschliche Tiefen werden
hart gelötet. Wenn man der Manfred ist da mit seinem Lötkolben, dann haben wir menschliche Tiefen hier.
Also For All Mankind ist wirklich ein Grund, sich Apple Plus zu holen.
Okay.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Morning Show, Ted Lasso, For All Mankind. Haben wir schon über Mosquito Coast gesprochen? Beim letzten Mal, glaube ich, ja?
Ja.
Mosquito Coast auch Ende, auf jeden Fall. Ende, ganz fantastisch. Ja. Guckt euch bitte. Und die zweite Staffel, es gibt einen etwas größeren Zeitsprung. Und ich kann nur sagen, ich bin hin und weg und sitze da wirklich so vom Beamer. Und
du bist jetzt schon bei der zweiten Staffel.
Ich bin jetzt ich habe die zweite Staffel jetzt begonnen.
Von was?
Ja. Von For All Mankind.
Von was?
For All Mankind.
Da gibt es zwei Staffeln schon von.
Okay. Ja, es gibt zwei Staffeln davor.
Ja.
So, dann habe ich auch Physical habe ich angefangen mit Rose Byrne.
Ach, der ist schon draußen?
Nicht, das ist eine Serie, nicht der.
Physical.
I wanna get physical.
Aerobic, die Serie.
Aerobic, die Serie, erinnert natürlich sehr durch die
an Glow.
An Glow, ganz richtig, weil es auch Anfang der 80er Jahre spielt und dieser ganze Look, auch dieser Film.
Aber ich glaube, es geht in Wirklichkeit um was ganz anderes.
Es geht um den Erdkern, der eigentlich hohl ist.
Ja,
Titanen
da leben.
Ganz genau. Ja, es ist nicht so komisch, wie ich gedacht habe eigentlich. Es ist nicht so humorig, sondern es
ganz
ist
ehrlich, das kam im Trailer aber auch nicht rüber, dass der lustig ist.
Ja, aber man denkt immer 80er Jahre, wo wir ja gerade Wonder Woman 84...
Ich war auch so enttäuscht bei der Soldat James Ryan. Ja. Ich habe mir so eine geile Komödie davon erhofft.
Ja, genau, so eine richtige Militärklamotte.
Schon der Anfang scheißt voll rein.
Wie zum Beispiel, wo bitte geht's hier zur Front?
Genau. Ne, ja, doch, eine Militärklamotte.
Oder die große Sause.
Mit Tom Hanks, der immer so, weißt du, aber nein, gar nicht.
So.
Mit Louis de Funès.
Ja. Was? Nein! Wer? Doch! Nein!
Die große Sause ist ein super Film.
Die große Sause, mit wem war das?
Broville und Louis de Funès.
Funès.
Okay. Auch mit sehr vielen Nazis.
Ja, dann.
Und ja, dann.
Louis de Funès versus Nazis.
Funès.
Ja, ist ja gut.
Ich habe beim letzten Mal den Roman Die unglaublichen Abenteuer von Cavalier und Clay in die Kamera gehalten.
So halten, dass man den QR-Code sieht.
Ich mache das gleich. So, und das ist von Michael Chambon, der auch geschrieben hat Die Wonder Boys und Die Wunder von Pittsburgh. Übrigens,
spricht sich Chambon aus.
Oder Chambon und Chambon, glaube ich. Chambon. Und was mir natürlich überhaupt entfallen war, dass Cavalier und Clay auch einen Pulitzer-Preis gekriegt hat 2020. Wenn du diesen Roman liest, 800 Seiten, ist ein Brecher. Ich habe den ganzen Mai dafür gebraucht. Es ist wirklich ein tolles Buch. Hm. Und du wünschst dir, dazu gibt es einen Comic. Und ihr seid wirklich die geilsten, muss ich wirklich ganz ehrlich mal sagen. Weil wir haben ganz viele Nachrichten bekommen. Es gibt Comics dazu. Es gibt einen Comicband, der heißt The Escapists. So, und den kann man bestellen. Ja? Also den gibt es leider nicht in Deutschland. Das ist quasi von Dark Horse Comics, die nicht der Comic zum Roman, sondern die Erweiterung dessen. Und nochmal danke für den Hinweis. Kann ich jedem Comic-Fan sehr, sehr ans Herz legen. Genau wie auch nochmal kurz, ich weiß, er war schon bei uns zu Gast, aber er hat im Moment einen solchen Lauf. Unser lieber Freund
Sebastian
23 hat ein Buch geschrieben, schon im letzten Jahr rausgekommen oder das Jahr davor, Cogito Ergo Dumm. Ja. Er ist ja Philosoph, Studierter. Und wirklich, wenn ihr ihm nicht schon längst folgt, dann folgt ihm bitte bei Twitter und bei Insta.
Sowieso.
Er haut im Moment einen nach dem anderen raus. Es ist so, so
extrem,
toll.
Nicht nur ein toller Autor, extrem großer Lyriker.
Ja.
Und auch Sebastian 23 ist einer der maßgeblichen Architekten meiner kleinen Karriere. Weil wenn er damals nicht gesagt hätte, gegen die übliche Regel, wo beim Poetry Slam nur empfohlene Leute so ein bisschen auftreten mit Liste, wenn der nicht damals gesagt hätte, 2008, ja, Thorsten, klar, kannst du hier auftreten, mach einfach mal. Wäre ich vielleicht auch nicht so weit gekommen, in
Anführungszeichen. Würdest du jetzt hier nicht
aber mit deinem Sebastian hat mich immer gefördert und mich immer unterstützt.
Geiler und er hat uns vorgestellt.
Das ist auch, ja, ich glaube, genau. in Herne. Total.
In Herne.
So war das. Okay.
In Herne war
ja.
das, genau.
Und das ist Sebastian,
also 23.
Mr. Rabsal, du bist der Größte.
Absolut. Und dann darf ich noch mal Gary, du hast beim letzten Mal Seth Rogen vorgestellt, Yearbook, habe ich mir dann angehört. Fand ich wirklich toll mit den ganzen Gastauftritten.
Ja,
nur die Soundqualität fand ich so ein bisschen...
Ich glaube tatsächlich, dass er seinen Kollegen und gesagt hat, man sprecht einfach ins Handy rein.
Weil nee, so hat er sich selber, das teilweise... er selber. Das ist so ein bisschen, aber ist egal.
Ach so, okay. Ich habe gedacht, du meintest diese Hörspielanteile.
Nee, das meinte ich nicht. Ich weiß, ihr beiden seid nicht die größten drei Fragezeichen Fans auf der Erde.
Naja, ich...
Aber, pass auf, es gibt diese Reihe, wo prominente Sprecher und Schauspieler drei Fragezeichen Bücher vorlesen. Also nicht die Hörspiele, sondern wirklich die komplett. Da ist Bastian Pastewka dabei, der spricht den Grünen Geist, Bela B. spricht den Tanzenden Teufel, was war noch hier, Kalkofe, den Lachenden Schatten. So, jetzt, ich halte einfach mal die Vinylplatte ins Bild, für die, die uns jetzt nicht sehen. Die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel wird komplett gelesen von Jürgen Thormann. Der Mann ist 91 Jahre alt und liest wie ein, ich sage jetzt nicht junger Gott, wie ein Gott. Hm. Er spricht selber in dem Hörspiel den Santora und das ist so herrlich und es ist so schön, ihn wirklich in dieser epischen Länge, also was heißt epische Länge, es ist ein drei Fragezeichen Roman, das ist wirklich, wirklich schön. Also Jürgen Thormann, danke dafür.
Ja, besser Typ.
Auch. Großartig. Man stellt sich dann immer vor, Michael Caine sitzt neben
einem. Du musst jetzt überlegen, ich habe gestern eine Serie angefangen, die heißt, ist auch auf Prime Video, habe ich geliehen, Jason King. Kennt ihr das?
Natürlich kenne ich Jason King.
Die alte Serie?
Die alte Serie, Jason King, 1971, damals schon synchronisiert von Jürgen Thormann. Unglaublich. Eine Scheiße.
Peter Wingard, der übrigens... In Flash Gordon, wen spielt? Den Klytos mit der goldenen Maske.
Klytos klingt eigentlich nicht, als ob er goldene Maske hätte.
Doch, auf jeden Fall.
Klytos klingt für mich einer, der kaum
laufen kann. War das die Softporno-Version?
Nein, nicht Flash Gordon mit E, sondern die mit Max von Sydow. Da sind wir wieder,
der Penisroboter.
Da sind wir wieder bei Jürgen Thormann, Max von Sydow, Ming, Jürgen Thormann.
Ja.
Natürlich.
Auf dem Planeten, man darf das Wort eigentlich gar nicht mehr sagen.
Mongo.
Ja, richtig.
Da heißt so. Der Planet heißt so, das ist... Ja, was haben machen? Wir uns nicht ausgedacht. So. Nee. Und Jason King war auch der Namensgeber für, das weißt du, Gary, weil wir haben drüber gesprochen neulich.
Von Stephen King.
Nein, von Jason Dark.
Ach so, ja. Ah ja, stimmt.
Richtig. Ganz richtig. So, bevor wir jetzt zu dem Film kommen.
Burger King. Das war der Namensgeber von Burger King, war Jason King.
Kommen wir. Man. Ist das jetzt richtig? Darf ich mal kurz hinter die Kamera gucken, dass wir jetzt zur Mystery Box kommen, bevor wir zum Ende kommen? Ja, ich bekomme einen Daumen nach oben. Wir haben euch beim letzten Mal gefragt, welcher Reboot oder welches Remake besser ist als das Original. Da kamen jetzt einige Sachen.
Ja.
Und ich bitte mal einfach mal Thorsten, den ersten Absatz vorzulesen, den uns Dirk Moorhardt geschrieben hat, geschickt hat. Einmal, ich habe es extra ausgedruckt, damit du das mal vorlesen
Dirk
kannst.
Dirk Moorhardt
schreibt Folgendes.
Todeszug nach Yuma 2007. Das Original von uns, ich fange nochmal an. Todeszug nach Yuma 2007. Das Original von 1957 ist ein solider Western, aber ein Kind seiner Zeit. Russell Crowe spielt den Bösen, den er aber mögen will. Unglaublich gut. Christian Bale spielt einen Mann, mit dem man Mitleid hat und für den man hofft. Und Ben Foster spielt einen loyalen Gefolgsmann, dem man zusehen muss, egal wie grausam er agiert und der sein Ende verdient. Das ist eine richtig gute, das ist eine vernünftige Zusammenfassung. Planet der Affen, Prevolution, 2011. Das Original von 1986, Quatsch, 68, ist ein Science-Fiction-Film mit Endzeitgeschmack, wie er zu der Zeit gerne gedreht wurde. Allerdings besticht er eigentlich nur durch sein Ende. Das Reboot nimmt die Geschichte und bereitet sie von der anderen Seite der Zeitlinie auf. Es ist ein Film, der durch Action und Dramatik besticht, mit einem grandiosen CGI, aber auch der passenden emotionalen Tiefe. Ist auch richtig. Und jetzt 13 Assassins 2010 von Takeshi Miike. Das Original von 1963, ein Samurai-Film, der unterhält und die Samurai-Film-üblichen Fragen, Ehre und Treue, beachtet. Das Remake ist eine faszinierende Reise, die nur auf eine Art enden kann. Mit einem unglaublichen, kompromisslosen Ausbruch von Gewalt. Und sie endet mit einem der besten Aussichten für den überlebenden Helden. Zumindest in der deutschen Übersetzung. Denn sein Plan ist, ich gehe nach Amerika und mache Liebe mit einer Frau. Ja, mehr besser kann man es nicht machen.
Wunderschön
besser
geschrieben. Ist
es fantastisch.
Ja. Wunderschön geschrieben.
Das sind nicht die Filme, die mir als erstes einfallen, nee. außer Planet der Affen Prevolution.
Ja.
Aber gut geschrieben, also toll, mache ich.
Also gerne. Wir haben unglaublich Basic. Viele Zusendungen bekommen. Und ganz weit vorne war die Fliege. Das, ja. ist, das vergisst man ja auch immer, dass es eigentlich ein Remake ist.
Es geht
ist.
Um Remakes, ne?
Es geht um Remakes und Reboots, genau. Mhm. Welches Remake, welches Reboots ist besser als das Original? Und da
die Fliege
kam,
natürlich. Kam ich meine nichts gegen Kollegen
Vincent Price.
Vincent Price. The Price is Ice, gerade in die Fliege. Andererseits hat er eine Waschmitteltonne am Schädel in dem Film.
Ja.
Und es ist halt ein Kind seiner Zeit. Man kann es nicht häufig
ja,
genug
sagen.
Ja, man
kann es nicht oft genug sagen.
Die Fliege als Brundle-Fliege. Ja. Seth Brundle hieß er damals, Jeff Goldblum.
Ja.
Hat dafür ordentlich
Gina
trainiert.
Davis.
Gina Davis.
Kronberg.
Kronberg. Irritierende Musik, auf die Tastatur kotzen, Zähne verlieren. Nice, nice, nice.
Kurz gefolgt von Das Ding aus Dattingen. Einer anderen Welt. Dattingen.
Ja. Dattingen, ja.
Hast du denn jemals das Original gesehen, Gary?
Ich glaube, ich habe den tatsächlich einmal gesehen. Und der spielt ja auch tatsächlich in, obwohl wir sollten nicht so viel tatsächlich sagen. Ich glaube, ich sage sehr viel tatsächlich.
Ich sage ganz oft wunderbar. Ja. Das ist mir aufgefallen. Du sagst oft tatsächlich.
Wunderbar?
Ich sage ganz oft wunderbar. Ich weiß nicht, warum.
Okay. Tatsächlich, bei Halloween spielt das Original, also macht John Carpenter schon ein Foreshadowing, weil das ist offensichtlich einer seiner absoluten Lieblingsfilme und deswegen hat er gedacht, ach, mach ich mal ein Remake. Und ja, da schließe ich mich an, also das Ding aus einer anderen Welt ist ganz großartiges Remake.
Ich mochte auch das Remake vom Remake.
Das habe ich hier, nie gesehen.
Dingen ist nee, gar nicht
war,
schlecht.
Das war ein Prequel, meinst du, ne?
Das ja, das ist ja, klar, irgendwie ein Remake, aber auch ein Prequel, weil es spielt unmittelbar zwei Tage vorher.
Vorher,
ja, genau. Vorher.
Genau.
Und endet quasi mit den Eingangsszenen.
Also wir erfahren praktisch,
richtig,
was in dieser
gut.
schwedischen
Direkt
oder norwegischen...
Wir erfahren, warum die da totgeblutete Leute finden. Das erfahren wir da. Und das ist trotzdem unterhaltsam und schön.
Ja, das stimmt.
Also gerade im Horror- und im Action-Bereich wird sehr viel geremaked. Da kam noch unter anderem kam Dread. Die Neuverfilmung war auch...
Ich mochte damals die Kostüme von Gianni Versace sehr gerne. Ich
von welchem Film redet ihr?
Von Dredd mit Carl Urban.
Ja. Ach so,
Carl Urban. Und vorher Sylvester Stallone.
Sylvester Stallone.
Und
ich habe damals, ich habe 1996 den Film in einem Double Feature gesehen. Ich bin
Dredd und die Feuerzangenbowl.
Nee, Dredd und Kongo.
Oh,
Dredd und Kongo.
Interessante Combo.
Michael Crichton, ja. Und der war nicht der Einzige, der Crichton, weil ich war drin. Ich dachte mir, er wird Crichton ausgesprochen, dann wird Crichton ausgesprochen. Na. Crichton, Mere River. Ich war drin und bei Sylvester Stallone habe ich fast nichts verstanden, weil er da zwischen zwei Häuserfluchten steht und schreit, und ich denke mir, ja, dann bist du aus Gesetz. Und das war schon ein, ich fand den trotzdem toll. Ich mochte den Judge Dredd von damals, Armand Assante, als der Böse. Und das fand ich ziemlich großartig.
Ja, Stallone konnte ja damals auch machen, was er wollte.
Demolition Musik, Man. Musik, Alan Silvestri, die Musik von Judge Dredd ist ganz, ganz geil. Ist richtig gut.
Ja, das Problem war nur, dass er ja schon nach 2 Minuten einfach gesagt hat, nee, jetzt trage ich den Helm nicht mehr, der das ja sehr ikonisch war.
Das Problem, aber es ist Sylvester Stallone. Das war halt ein Zugeständnis an den Stallone-Hype. Das ging halt nicht. Mhm. Besser wäre gewesen, er hätte ihn getragen. Den Film mochte ich sehr gerne. Die Kostüme, wie gesagt, Gianni Versace wurde damit beauftragt, dieses Kostüm zu designen. Deswegen hat er sehr wuchtige Schultern aus massiv goldenen Adlern, aber irgendwie nur Spandexhosen an. Das Problem fand ich jetzt, also ich fand es problematisch. Und Dredd hingegen ist, den musst du in 3D sehen.
Das der, ist ein 3D-Film. Der neue ist fantastisch.
Der neue Dredd mit Carl Urban in 3D.
Ganz großartig.
Da nochmal schönen Gruß an Netflix, / Prime Video. Nehmt doch mal das Geld in die Hand. Ihr wisst das, wenn ihr mit Carl Urban, ihr wisst schon, unser Carl Urban, der es nicht schafft, 10 Minuten in The Boys nicht mal Fotze zu sagen und wenn es zur Stehlampe ist, dieser Carl Urban, gebt ihm das Kostüm, dreht einen zweiten Teil.
Ja,
bitte. Lasst uns mehr Dredd sehen.
Ja.
Nennt ihn von mir aus Dredd Again. So, und das, ich würde ihn sofort gucken. Klar, wenn er auf Netflix ist ohnehin oder auf Prime Video, aber macht das, nehmt da mal das Geld in die Hand. Ich habe jetzt gerade erst die Philosophie gelesen von Netflix, die sagen, es wird zum Beispiel Jupiter's Rising wird nicht verlängert.
A Jupiter Rising?
Hier Superhelden.
Ach so, ja, das war Netflix.
Das war Netflix. Der wird nicht verlängert aus Kostengründen.
Ah, okay. Oh.
Weil ihn zwar viele Leute geguckt haben, sie aber wissen, es ist nicht so viele Leute, wie sie wollen. Vielleicht nicht und auch nicht so in den Zahlen, so mit abnehmenden Zahlen über die Woche. Deswegen sagt man jetzt, pass auf, der zweite Teil muss teurer werden als der erste, weil alle Verträge haben, die sagen, du kriegst mehr Geld hierfür, mehr Geld dafür. Das heißt, die zweite Staffel wird noch teurer und das rechnet sich nicht und deswegen gibt es nur die eine Staffel.
Okay.
Das war's, Ende.
Okay. Rasen wir mal weiter durch die Remakes. Es wurde Mad Max wurde genannt, definitiv. Fury Road war ein sehr guter Reboot.
Ja, absolut.
Ja, ich habe mich schwer damit getan, ihn aber neulich noch mal in einer ruhigen Stunde gesehen und fand ihn auch sehr gut.
Ganz großartig. Ja. Cape 4 ist ein Remake von Ein absolut. Köder.
Cape 4 beste, ist fantastisch.
Ganz großartig auch.
Eigentlich sollte er Cape 2 heißen, weiß ja.
Dann auch wurde sehr oft genannt Invasion der Körperfresser.
Ja, da wirst du ja zugeschissen mit Remakes.
Genau, es gibt 3 oder 4, glaube ich, mittlerweile ja auch.
Ja. Ne? Das Beste war das mit Donald Sutherland tatsächlich. Ja,
definitiv. Ja, Donald Sutherland und mit Leonard Nimoy ist der, glaube ich.
Ja. Ganz und richtig. Aber auch angenehm, charmant und irritierend ist das halt mit Daniel Craig. Und
stimmt, da war doch was.
Ja.
Dann Klassiker wie zum Beispiel die 7 Samurai und die glorreichen 7, die stehen schon sehr nebeneinander, finde ich. Ich finde nicht, die glorreichen 7 sind besser als...
Das ist aber auch eher, das ist eher
eine Adaption.
Eine Adaption, transportiert in eine andere Kulturkreis.
Genau.
Unter gleichen Vorzeichen.
Dann wurde hier noch genannt Desperado, da hat Robert Rodriguez sich ja selber geremaked mit El Mariachi.
Ja, da war mehr Geld in die Hand genommen. Der eine hat irgendwie $17,000 gekostet,
der andere 7.
Der zweite dann... Boom.
7000 Ganz genau, Johnny was habe ich hier noch? Nosferatu, Werner Herzog, natürlich klar, Klaus Kinski haben
Nosferatu, Nosferatu fand ich tatsächlich, das ist ein guter Film, obwohl der unangenehm autorenfilmig wird zwischendurch mal.
Isabella Gianni und Werner Herzog leider nicht selber auftritt.
Ja.
This is something that you have to do this. We're sitting here with a vampire and this is my friend Klaus. What are you doing there? We're looking for the child. Yes, I've been there with Klaus. This was the moment where the Indios wanted to kill him.
Sehr gut, sehr gut.
Normalerweise schneid das mal so, dass das am Schluss kommt.
Ja, nein,
das
war
mal. Schneid das, was ich jetzt gesagt habe, davor.
So.
Warte, sonst noch. Wird das wohl...
Ich habe ja noch, weiß nicht, Footloose, wusste ich auch nicht, dass es da einen Remake von gibt.
Besser, der erste ist besser.
Der erste ist besser mit Kevin Bacon und mit Dings. Mit,
ja.
mit 31 Jump Street. Da sind wir jetzt bei so Sachen, wo aus Fernsehserien Filme wurden, wie Charlie's Angels. Aber
das ist ziemlich gut geglückt bei 31 Jump Street, aber Der Film war nötig. Ich habe darüber herzlich gelacht. Und zwar lange, weil es ein guter Humor ist.
Ist gut, ja.
Aber man hätte ihn auch nennen können, zwei absolut beschmierte Cop-Anfänger.
Ja, genau. Der hat nicht viel mit der Serie zu tun.
Interessanter ist es ja, wenn aus Filmen Fernsehserien werden, wo man so ein bisschen...
Ja, Westworld.
Zu 99% Rohrkrepierer.
Hast du die dritte Staffel von Westworld gesehen? Ich nehme
auch. Ich habe auch die zweite noch nicht gesehen, weil die soll auch nicht so gut sein.
Doch, die zweite... Ja, die erste ist der Hammer und dann...
Die erste ist der Hammer. Sie brauchen lange für die Pointe halt und es hat einen pseudophilosophischen Unterbau.
Ja. Du hast bei der ersten Staffel.
Den man braucht, sonst sagt Anthony Hopkins nicht zu oder so. Ich weiß es
nicht. Du hast bei der ersten Staffel die Gravitas von Anthony Hopkins einfach. Das ist schon großartig.
Ed Harris reitet sich ein Wolf.
Mosquito Coast haben wir drüber gesprochen. Fargo fand ich ja auch erstaunlich.
Ja, Fargo ist als Fernsehserie absolut
geglückt.
Wobei
die erste Staffel wirklich ein Reboot war oder ein Remake des Films.
Ja.
Dann kam hier noch Cobra Kai. Ganz oft kam Battlestar Galactica.
Ja, Battlestar Galactica und es stimmt sicherlich
auch. Ist der gleiche Showrunner wie For All Mankind, auch definitiv auf jeden Fall. Dann schrieben Leute, dass Stromberg oder Stromberg ja besser ist als The Office.
Nein.
Da würde ich sagen...
Das ist,
da müssen wir auch nochmal vom amerikanischen Office reden.
Ja,
ist nicht besser, aber... Nee,
es ist gut adaptiert.
Das ist genau. Wenn du wissen willst, wie der Arbeitsalltag aussieht in Großbritannien, Amerika und Deutschland, haben alle für sich das Ding perfekt getroffen.
Ja,
genau.
Ja, das stimmt.
Genau.
Da hat auch Husmann ganz große Arbeit geleistet.
Ja, wenn Sat.1 vorher sich noch die Erlaubnis geholt hätte, dass man das verfilmen darf.
Irgendwas ist ja immer.
Irgendwas ist immer. So, Ghosts, hast du mitgekriegt, dass es eine amerikanische Version davon gibt? Hast du den Trailer gesehen von Ghosts?
Nee. Was für Ghosts?
Ghosts ist diese BBC-Serie, ist glaube ich BBC, ist eine englische Serie, von einem Ehepaar, was ein altes Menschen, ein altes...
Altes Menschenpflege.
Ein altes Anwesen und in diesem Anwesen leben Geister aus allen Zeiten, Neandertaler, viktorianisch und so weiter.
Sehr
und das
lustig.
Gleiche gibt es jetzt sehr eigentlich lustig. 1:1... genau wie Shameless übrigens auch. Shameless war eine britische Serie. Die dann in Amerika, ich glaube, 8 Staffeln oder so.
Ja. Also die war auch in Amerika ein Riesenerfolg. Ich habe die nie gesehen.
Das sind Adaptionen, weil man den Amerikanern nicht zutraut, sich eine französische Serie oder irgendwie sowas anzugucken. Genau. Das geht wahrscheinlich offensichtlich
was
über
ist denn
ihren
mit,
Horizont.
Was ist denn mit Tatortreiniger? Das soll doch jetzt auch eine britische...
Ich habe noch nichts gesehen. Ja. Wie heißt der? Unser,
komm jetzt nicht drauf.
Großartiger
Stand-Up-Comedian.
Ja. Das würde ich natürlich. Das ist natürlich spannend. Wenn
da
eine deutsche
freue ich mich
Serie,
drauf tatsächlich. Ja, das
so,
das,
und dann ganz viele... Also nochmal, danke, ihr seid wirklich die Geilsten. Wir lernen euch jetzt auch so ein bisschen... kennen auch dadurch, ne? Und unsere Gary
das macht uns jetzt, Angst.
Gary guckt
nein, meine Uhr sagt nur, hör mal, was ist denn hier los?
Du musst was trinken. So, Freddy Gräub aus der Schweiz schreibt, für mich ganz klar und ohne Frage, die Serie MASH. Welche Welten besser ist als der vorangegangene Oscar-prämierte Film von Robert Altman.
Bravo.
Die Hauptcharaktere sind im Film unglaublich unsympathisch, übrigens Alan Arkin, ne? Unglaublich unsympathisch und derb, während es in der Serie liebenswerte Schlitzohren sind.
Das stimmt.
Auch ehrlich. Liebenswert, 2, 3 liebenswerte Schlitzohren.
Gut gesagt.
Das Grauen des Krieges, das ganze Zwischenmenschliche und die Tatsache, dass der schmale Grat zwischen lustig und traurig perfekt getroffen wird, macht MASH auch fast 50 Jahre später immer noch äußerst sehenswert. Ich habe es als Kind geliebt. Ja, ich war ein komisches Kind und liebe es immer noch. Lache und weine immer noch bei bestimmten Folgen. Gerne auch mal zeitgleich. Und die letzte Episode ist wohl die beste
das stimmt.
Letzte
das habe ich
Episode
auch von vielen, vielen Seiten schon gehört, dass das einer der besten Serienenden
danke
sein soll.
Danke, Freddy Glott. Alle, die uns geschrieben haben, sind in diesem Spucknapf hier drin. Und Thorsten wird
der Mann
jetzt...
Auf dem Thron
der Mann auf dem Thron wird jetzt den Pranke Gewinner
benutzen.
Der diesmonatigen Mystery Box ziehen.
Thorsten Sträter greift in die...
Ich
halte Trommelwirbel. Sein Kaltgetränk.
Was immer. Will.
What?
It is. Und das glaubt ihr kaum. Aber ich hab's gezogen. Es ist Dirk Morhardt aus Neu-Isenburg. Es ist der von gerade. Dessen Kritik ich vorgelesen habe.
Ist es das?
Ja.
Tatsächlich. Verdient.
Ja.
Und das war.
Ich hab's rausgezogen. Da war jetzt kein. Aber
Dirk, gefaked. Was ist denn los hier?
Es gibt's doch gar nicht. Also,
ich habe ihn rausgezogen.
Gary, guckst du bitte mal, da steht nicht überall Dirk Morhardt drauf.
Ja, ich glaube dir das schon.
Glückwunsch. Gary macht seine eigenen Stunts.
Selber. Oberschenkelhalsbruch.
Die Mystery Box geht an Dirk Mohrt nach Neu-Isenburg. Herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Und danke nochmal an alle, die mitgemacht haben.
Mach's mal einen Zettel auf und zeig's mal,
dass ja, da nicht nur Dirk Mohrt. Meine Güte, ich greife mal ganz viel Kühl. Aber das ist doch jetzt peinlich, oder? wenn ich jetzt. Ja, stimmt. Steht nicht Dirk Mohrt
drauf. Was steht denn drauf?
Ich lese den Namen noch nicht vor.
Okay, der Ort war jetzt zum Beispiel Porta Westfalica, so dass man zumindest weiß. Okay, das war jetzt rein Glück. Und das ist tatsächlich bescheuert, aber das ist die Realität.
Die nächste
Seltsam, Mystery Box. Aber so steht es geschrieben.
Zur Spannung noch die Gänsehaut. Die nächste.
Zur Spannung. Noch die on top.
Noch dazu.
Ja.
Die nächste also drauf, Mystery Box. Mit
zusätzlich zur Spannung.
Geht an die oder die, denjenigen.
Oder dazwischen.
Oder dazwischen. Die uns, oder der uns, mein Gott.
Oder dazwischen.
Oder dazwischen. Schreibt, ohne welchen Soundtrack ihr nicht leben möchtet.
Oh, okay.
Und Gary ist schuld daran. Was eine
schwachsinnige Frage
Nein.
ist, aber nee,
Nein.
ihr müsst nicht sterben als Alternative, wenn der Soundtrack weg wäre, Nein. sondern welcher?
Ach so, Little Shop of Horrors wurde auch noch genannt übrigens. Little, ist auch, Little Shop of auch, Horrors. Bin ich auch sehr froh, dass der nie geremaked Orange wurde.
Crivella. Ja, habe ich auch gesehen kürzlich.
Gary, du hast gestern oder vorgestern geschrieben, welchen Soundtrack hast du gehört? Rocky 2?
Ja, Rocky 2.
Genau. Warum ist Rocky 2 dein Soundtrack?
Rocky 2, das ist, ich glaube, ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich hatte ja Ende Mach's 93 kurz. Bin ich an Leukämie erkrankt und um Vorbereitung auf die Knochenmarktransplantation wird man auf so einem James Bond-artigen Laser, also das ist kein Laser, aber so eine Bestrahlungsmaschine, da muss man eine halbe Stunde vorne und eine halbe Stunde auf dem Rücken liegend muss man verbringen und dann wird man halt bestrahlt und das viermal. Und da hat man mir gesagt, ich dürfte Musik mitbringen und da habe ich mir natürlich, um mich zu inspirieren, habe ich mir den Soundtrack von Rocky 2 mitgenommen und das passte genau. Das passte wirklich genau. Und
warum
ich weiß
Rocky
ganz genau, 2?
Warum nicht Rocky 1 oder 3?
Weiß ich auch nicht, weil ich den gerade hatte.
Ist das Rocky 2? Ist das da, da, da,
da, ja, das da. Ist ja bei Rocky 1 auch so.
Das okay. aber Rocky, Bill Conti.
Es gibt ich habe dieses eine Stück nochmal gehört, Ouvertüre heißt das und das geht 8 Minuten lang und das ist wirklich so dieser ganze Kampf und da merkte ich schon, dass wirklich so die ganzen Emotionen wirklich wieder total hochkamen und so dieser ganze, also ich konnte das unheimlich gut visualisieren damals. Und
ist das von denn daher, für dich was Positives?
Ja, oder absolut. Ist, also
weil die Situation war ja dann doch eher dramatisch.
Ja, ganz genau. Und ich meine, Rocky von Bill Conti, der Soundtrack ist ja sowieso inspirierend. Mhm. As fuck.
Und genau so eine Story sagen. Wollen wir von euch haben. Unter Leukämie machen wir es nicht.
Ja,
also schön, dass du bei uns bist.
Ja, oh, das ist, genau. Ich freue mich auch.
Like jedes Ball. Mal. Thorsten, hast du einen Soundtrack, den du...
Bitte
hast,
was?
Du hast auch so viele Soundtracks. Oder gibt es ja,
einen? Ja, oh, Thorsten hatte bestimmt
ganz viele. Oder ja. einen. Ist es Danny Elfman? Ist es der erste Batman?
Es ist natürlich... Nein, es ist von Danny Elfman fast alles. Wenn ich bin in einen Soundtrack, das überlege ich mir beim nächsten Mal.
Also, gut. Da muss aber ich habe ja, hab ja schon mal... Entschuldigung. Aber ich habe ja schon mal gesagt, es vergeht wirklich. Es vergeht kein Tag in meinem Leben, wo ich nicht ein Soundtrack irgendwas von John Williams... im Kopf habe, um Summe und so. Also wirklich, John Williams ist naja, bei mir, glaube ich, direkt danach kommt Ennio Morricone, aber John Williams ist wirklich entweder Indiana Jones oder
naja, weil er diese Melodien geschrieben hat, die man halt singen kann und die man dann, wo man dann so die Texte, die Titel dann halt dazu singt.
Ja,
Star Wars, da-da-da, Star Wars.
Oder ne? Jurassic Park auch.
Jurassic Park, im Jurassic Park, da hatten wir ja
da
auch.
Da ist ne? es stark,
oder,
gibt es viel zu essen.
Oder
Dinosaurier, ja, fressen die Menschen
auch. Essen oder Jaws, natürlich kann man auch toll mitsingen, ja. ne? Vorsicht. Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht,
Vorsicht. Zu spät. Vorsicht, Vorsicht.
So, ich sag nochmal,
ich gebe meine Playlist durch. Ich habe übrigens ich mache jetzt eine Radiosendung bei Radio BB
in Ach, das ist ja
Potsdam.
Schön.
Ach.
Wohl ohne uns, was?
Ja. Der Soundtrack meines Lebens quasi beginnt von 0 bis 12. Habe ich schon.
Okay.
Es geht, und in den 80ern bin ich gerade. Und das wird eine Serie,
Baba, Papa.
Die dann so, ich glaube, montags um 22 Uhr ausgestrahlt wird, für 2-3 Stunden.
Radio BB? Wo uns
eiskalt dadurch.
Was ist BB?
Das ist ein großer Radiosender in Berlin.
RBB? Mm-mm. BB? Ja, während Thorsten noch schlurft, sag ich mal meinen Lieblingssoundtrack. Wenn ich mich entscheiden würde, wäre es Forrest Gump?
Ernst Sylvester? Der hat sich auf Feivel der Mauswanderer gewettet.
Auch schön.
Ja, ein ganz tolles
schöner
Thema.
John Williams.
Ja.
Forrest Gump, gut, aber Fievel, es gibt, ihr Fievel. Kennt so viele Soundtracks also, nicht, die richtig
uns,
geil sind.
Schreibt ja. uns bitte euren Lieblingssoundtrack und warum. unter post@streterbender-streberg.
Ja,
genau. Der Einsendeschluss ist, was sagen wir?
Ein Monat von dem Release. Wir wissen ja gar nicht, wann wir dieses
Datenmonster, wir sagen mal, können wir sagen, der 20. Juli.
Ja, können wir sagen.
Können wir sagen, dann sagen wir das auch. 20. Juli, Einsendeschluss, bitte nur an post@streterbender-streberg, euer Soundtrack eures Lebens.
Okay. Ich bin am Double Feature geguckt. Schneller als der Tod und Erbarmungslos. Zwei Western.
Den Sam Raimi mit Sharon Stone.
Sam Raimi, richtig gut.
Und dem jungen Leonardo DiCaprio und einem großartigen Gene Hackman.
Ja, und also Gene Hackman spielt im Wesentlichen die gleiche Rolle in Erbarmungslos. Und er spielt sie natürlich bei Schneller als der Tod so ein bisschen drüber.
Ist nicht Russell Crowe auch mit
dabei? Russell Crowe ist auch mit dabei. Noch, ja. Das ist richtig geil. Und in Erbarmungslos ist er es auch wieder. Und er zählt oft die gleichen Dinge. Als allwissender Sheriff sagt er, du warst nicht damals im Saloon, hast sie mit zwei Pistolen erschossen, denn ich war dabei. In Wirklichkeit. So, und das gibt es in beiden Filmen. Sehr ähnlich angelegt.
Ja.
Gene Hackman, Double Feature.
Ja, Gene Hackman, da habe ich auch mal wieder richtig Bock drauf. Einen guten Gene Hackman.
Also wir machen einen Versus.
Ich habe jetzt vor allem mal Bock auf Hackman und ich habe was zu essen bestellt. Ja. Deswegen würde ich vorschlagen.
Und machen wir demnächst wieder Click and Meet, ja.
Machen wir auch. Click and Meet wieder mit unseren Premium-Patrons und wir machen einen Versus. Wir machen auch auf jeden Fall noch, und ich weiß, wir haben es ganz oft angeteasert, aber wir werden einen Tim Burton-Special machen. Weil auch Tim Burton natürlich sehr viele Remakes gemacht hat. Planet der Affen, Charlie und die Schokoladenfabrik, Dumbo. Also das brennt uns auf den Nägeln. Aber wir haben diesen Sommer auch noch zu tun. Es gibt Auftritte. Thorsten ist unterwegs, ich bin unterwegs. Leute, kauft Karten. Wir sind wieder auf Tour. Nicht nur wir, sondern The Boys are back in town. Auch die ganzen anderen Kollegen. Wir haben bei sehr vielen Sachen auch mitgemacht, die sehr, sehr kreativ sind. Wir waren bei einem Liegestuhl-Open-Air in Hattingen und es gibt jetzt ein Strandkorb-Open-Air. Also guckt einfach, we'll be back. Yes, and then we said we go back doing this and we are back on the road and I ate my fingers because
ja,
I
can't do this. Ja, das war das Schlimmste, fand ich, oder? Wenn du es nicht abkauen kannst.
Yes, this is something.
Hinauswachsen.
And we hope we see and hear us again at Streterbender-Streberg and the last words has again the Gary the Streberg.
Alles Gute, auch beruflich. That's a wrap. Also, nicht
jetzt. Das ist Raps.
Ja, ist schon klar.
Das ist Raps.
Ja, sehr schön.
Oh Gott, so. Diese Datenmenge. Ich muss mir einen NASA-Computer wahrscheinlich ausbohren. Denke auch.
Genau, weil die NASA die ja verleiht für eine kleine Gebühr. Genau.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Breiter und Rehbein. Berg, Mit Streiter, Bender und Streberg.